Mein Name ist Nicola Libelli und bin seit 15 Jahren Kellermeister bei Wirklich Wolf. Ja, der Bass. Der Bass und ich haben wir uns in Laurens kennengelernt. Und das so, wie halt in unserer Branche so ist, Kollegen oder Kollaboratoren werden oft zu Freunde und das ist einer der diese glücklichen Fälle. Ich habe sofort mich sehr gut mit ihm verstanden. Ich schätze seine Meinung sehr. Ich schätze seine Arbeit sehr. Ich finde, dass der bringt eine holländische Frische in der deutschen Weinbranche. Es macht unheimlich Spaß, mit ihm zusammen zu sein, einfach dort Gast zu sein, mit ihm über Wein zu reden, mit ihm Wein zu trinken und ganz einfach entspannt am Tisch zu sitzen und zu plaudern. Der Bass war dieses Jahr bei uns am Pfingsten und da haben wir so einfach auf unsere kleine Tochter zusammen aufgepasst. Und da hat er sich auch als sehr guter Babysitter geeignet. Das heißt, nochmal ein weiterer Pluspunkt für den Bass. Ich glaube, das, was uns verbindet, ist wirklich die Leidenschaft für das Produkt und für die Menschen, die in dem Produkt sind. Unsere, sag ich mal, erweiterte Freundeskreis, die Ringse Brüder, Keller, Huber, Knewitz, die ganze Winzerschaft in der Pfalz, die Münchner Weinfurore und so weiter, der Chris, super. Und was ich an ihm auch sehr schätze, sind seine geschlossenen Birkenstock, die quasi so wie ein Markenzeichen von ihm sind. Und ja, die Erinnerungen gehen sofort zurück auf alle und wirklich alle sehr wilde, sehr international bekannte Laurenz-Partys. Ja, das ist, was uns wirklich tief verbindet. Ja, deswegen viel Spaß mit ihm.
Wundervollen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Wir sind in Mainz, wir sind im Laurens. Das Laurens ist einer der Orte, die ich eigentlich schon immer, seitdem ich denken kann, seitdem ich Weinbar denken kann, bewundert habe. Außergewöhnlich eigentlich in allem, was man sich um den Wein vorstellt, natürlich auch von den Menschen. Und einer derer, die das Laurens dem anderen unglaublich geprägt hat, ist Bas van Reessen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Bas sich die Zeit genommen hat, uns vom Laurens zu erzählen, wie es entstanden ist, wie er dazu gekommen ist, wie er sich darin entwickelt hat und vor allen Dingen auch, wie er sich entwickelt hat als Quereinsteiger. Hat er sich dem Wein hingegeben und lebt es auf eine ganz eigene und ganz besondere Weise. Und bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe. Und dazu gehören die Handelshäuser Segnitz, Consiovini, Schlumberger und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür bedanken, dass sie an unserer Seite sind, dass sie uns begleiten, dass sie dieses Format möglich machen. Denn dank ihnen ist er heute her. Ein ganz herzliches Willkommen dem großartigen Bas van Reessen.
Wir haben es bei Geroldsteiner Wine Places das erste Mal gesehen. So richtig ja. Bewusst. Also ich war bei euch mal, aber dann nimmt man sich ja so nicht wahr, aber...
Ja. Nein, genau. Ich fand es auch total toll, dass wir dann das erste Mal... beim Gerolsteiner Weinplaces dann den Preis gewonnen haben. Das war auch noch mit dem Restaurant. Ich bin auch war nicht von Anfang an dabei. Ich war Restaurant gab es seit 2015 und ich bin in 18 dazugekommen und deswegen ja. Haben wir uns auch noch nicht so richtig begegnet. Aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner und feuchtfröhlicher Abend in Bochum.
Definitiv. Aber ist es für dich das Laurens ein Restaurant oder ist es eine Weinbar? Wie siehst du das?
Ja gut, das hat sich natürlich im Laufe der Zeit auch ein bisschen was geändert.
Ja.
In 2015 haben wir natürlich der Andreas, der Christoph und der Markus die Weinbar gegründet, das erste Laurens quasi. Was hat als Weinbar angefangen und dann hat sich das im Laufe der Zeit zum Restaurant entwickelt. Das Restaurant der Weinbar, das alte Laurens, haben die in 2023 verkauft Und was viele Leute nicht wissen, ist, dass es schon seit 2017 schon parallel auch die Weinhandlung gab. Ja, es war ja. Restaurant 15, ab 17 dann die Weinhandlung. Eigentlich aus der Idee entstanden, dass, was die Jungs es damals gegründet haben, war so, dass dieses Weinbar-Konzept damals war, dass man die Weine vor Ort trinken konnte, von einem Aufpreis von 10 Euro, also das war quasi der Abhofpreis plus 10 Euro. Und die Leute konnten oder die Gäste konnten auch die Weine zum Mitnehmen kaufen, also vor der Abhofpreis, ja. Und dann hat sich das so rumgesprochen hier in der Neustadt, wir sind hier in der Mainzer Neustadt, dass natürlich sehr viele Leute das total toll fanden, dass die nach Feierabend einen Laden hatten, die halt bis 11, 12, 1 geöffnet war, ja. Wo die noch gekühlte Weine...
Genau,
Späti mit Stil, ganz genau. Und das war dann natürlich für das Personal damals manchmal auch ein bisschen anstrengend. Ne? Ich meine, die hatten neben halt Service, normaler Gastro-Service, mussten die auch Weinberatung machen, den ganzen Abend. Ja? Und einfach
ich weiß, aber das macht es auch irgendwo bunt. Also ich hatte es ja genauso in der Weinkulturbar. Und wir hatten es auch, dass es eine Weinbar war. Und dann kamen halt die Leute abends um 10 rein, haben noch irgendwie 5 Kisten Wein gekauft und haben die Weine vorher probiert und haben, oder wenn sie dann dort waren, haben sich dann halt noch den Kofferraum irgendwie vollgeladen mit den Weinen, die sie irgendwie besonders toll fanden. Und das Konzept ging auf. Wir hatten damals 70% außer Hausverkauf. Ja. Und der Rest war im Prinzip Gastro. Also das lief eigentlich sehr gut. Und das Konzept war eigentlich in der Form brillant. Ich habe das da nicht ausgegliedert, den Weinhandel, sondern es lief immer parallel. Und für mich selber war das, natürlich auf der einen Seite wirkt das stressig, aber du hast so viel dann auch Abwechslung an einem Abend. Weißt du, berätst am Tisch und du hast ja dann beim Weinverkauf eine ganz andere Beratung. Du springst dann einfach vor und berätst dann halt viel lockerer, viel leichter, berätst vielleicht irgendwie zum Geburtstag oder zur Hochzeit und dann gehst du wieder zurück am Tisch und dadurch hast du eine Flexibilität auch im Kopf und eine Lebendigkeit, die nicht nur die Zeit schnell vergehen lässt, sondern die finde ich unglaublich erfüllend ist eigentlich. Und für euch war das eher Stress dann, wenn ihr
was heißt Stress, Mann? Ich meine, wie ich vorher schon gesagt habe, ich war nicht von Anfang an dabei. Ich bin erst in 2018 dazugekommen. Wir hatten im Restaurant, vor allem in Anfangszeiten, waren das keine Weinleute. Das waren ganz normale, viel Studenten, die einfach in der Gastronomie gearbeitet haben und diese Restaurant- oder Barjob hatten, aber die hatten nicht unbedingt immer die Leidenschaft oder die komplette Begeisterung für das Weinthema. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man halt als studentische Aushilfe, der einfach...
Das ist schwierig,
Genau, du hast selbst im Laden gestanden, das ist natürlich was komplett anderes, als man selbst im Laden steht. Man hat die Begeisterung für Wein, dann ist es natürlich total toll, dass da auch den ganzen Abend Leute reinkommen, die sich irgendwie von Wein beraten lassen wollen. Und auch noch Sachen kaufen wollen. Aber ja, das war bei uns ein bisschen so ein, das war ein Mischkonzept und das waren vom Personal her eher Leute, die das einfach Gastro gemacht haben und gern gemacht haben. Und dann kann ich mir schon absolut nachvollziehen, dass es dann, wenn man Service macht und da kommen ständig Leute rein, die gekühlte Flasche Wein kaufen wollen oder Weinberatung wollen, dass es dann schon ein bisschen anstrengend ist. Also daher ist dann auch diese Idee entstanden, okay, wir sollen das irgendwie auch ein bisschen trennen. Ne? Die Gäste konnten weiterhin Weine kaufen, im Restaurant zu mitnehmen. Aber dann ist in 2017 auch die Weinhandlung entstanden und dann, dass wir das ein bisschen trennen konnten. Und dass dann natürlich auch das Personal sagen konnte damals, hey, wenn ihr heute Abend den Wein trinkt, der euch gut schmeckt, dann gibt es ums Eck unsere Weinhandlung und da könnt ihr halt unter der Woche auch die Weine kaufen. Und deswegen ist es damals ein bisschen getrennt worden. Und genau, das ist halt dann in 2017 entstanden, also war 2 Jahre nur, Restaurant Weinbar, dann in 2017 parallel auch Weinhandlung direkt ums Eck, haben viele Leute nicht gewusst und ja, dann in 23, also 6 Jahre lang parallel, Restaurant Weinbar und Weinhandlung, in 23, Ende 23 haben die Jungs dann entschieden, das Restaurant zu verkaufen, dann gab es erstmal nur die Weinhandlung, ein Jahr lang. Und haben wir auch immer gesagt, gut, wir sind Weinhandlung nur noch. Aber dann, ja, ein Jahr später hat es doch wieder ein bisschen angefangen, dass man denkt, das ist alles schön und gut, nur reine Weinhandlung, aber irgendwie hat auch schon das Kontakt mit den Gästen gefehlt und vor allem, dass die Leute auch die tolle Weine einfach trinken vor Ort, hä, und nicht nur für zu Hause kaufen. Und dann haben wir die Weinhandlung in November 24 haben wir eine Ausschankgenehmigung beantragt. Eigentlich gar nicht mitgerechnet, dass wir die kriegen. Die Idee ist einfach entstanden, dass wir irgendwann so alle so gesagt haben, wie toll wäre es, wenn die Leute hier wieder was trinken können. Ne? Ich meine, in Frankreich oder in Italien kann man fast in jeder Weinhandlung auch was trinken.
Ja.
Aber in Deutschland ist natürlich, ich sage immer so, Regeln und kann man natürlich nicht einfach so sagen, ab jetzt können die Leute hier was trinken. Genau, und dann die Idee so ein bisschen eigentlich so spontan entstanden von, hey, lass uns doch einfach versuchen, den Ausschankgenehmigung zu beantragen. Gar nicht so damit gerechnet, dass es funktioniert, weil Behinderte, Toilette, Parkplätze, alles, was eigentlich so in der Stadt sehr, sehr schwierig ist und auch bei uns, ich weiß nicht, ob du mal bei uns in der Weinhandlung warst, oder jetzt dann auch Weinbar.
Ja, Weinhandlung noch nicht, ne? Ich war nur
im alten Restaurant, genau.
Ja, genau.
Ja, ja gut, das ist auch hier in der Weinhandlung, das ist auch jetzt das Altbau mit in der Neustadt, das ist Treppe hoch, Treppe runter. Also das heißt, wenn wir die Genehmigung beantragt haben, wenn die behinderte Toilette voraussetzen, sowas eigentlich normal ist, wenn man eine neue Gastro-Konzession beantragt, dann sind wir schon raus, weil das ist hier überhaupt nicht möglich. Also lange Rede, kurzer Sinn, beantragt und dann doch relativ einfach die Genehmigung bekommen. Und ja, heißt, dass wir jetzt seit November 24 auch in der Weinhandlung wieder einen Ausschank haben. Donnerstag bis Samstag haben wir immer, kann man wohl sagen, was trinken.
Was trinken? Auch, also wie viel Wein habt ihr offen oder wie macht ihr das? Oder zieht ihr einfach auf, was ihr irgendwie habt oder wie?
Na, wir haben da lange darüber diskutiert, wie wir das machen. Wir haben relativ, was heißt wenig, wir haben immer unsere Hausweine haben wir immer offen. Unsere Hausweine heißt dann, wir haben seit Jahren ein paar feste Weingüter und Partner, womit wir dann zusammenarbeiten, um unsere Hausweine zu machen. Das sind dann in der Regel auch die, du weißt, in Mainz wird auch sehr, sehr, sehr viel Weinschorle getrunken. Das war in Restaurantzeiten schon so und da haben wir eigentlich schon seit Anfang an mit Daniel Mattern zum Beispiel unser Riesling, Hausriesling und mit Albrecht Engel haben wir unsere Grauburgunder, unser Rosé, genau, die wir sowohl vor der Schorle, im Schorle ausschenken als pur. Also diese Weine gibt es immer offen und dann haben wir über so eine Tafel, da hängt eine Tafel im Laden, da wechseln wir jede Woche oder jede zweite Woche wechseln wir die Tafel und das sind dann in der Regel 8 bis 10 Weine, bisschen in das, ja, ich sage immer so, besondere Weine, die wir gerne zeigen wollen, Weine, die uns im Moment sehr, sehr gut schmecken und das ist immer total gemischt. Da gibt es immer auf der Tafel dann 2, 3 Schaumweine, immer ein Sekt, immer und dann auch immer Champagner oder ein anderes Schaumwein und dann, wie gesagt, je nach Jahreszeit, ein paar Weißweine, ein paar Rotweine. Und also in der Regel haben wir Hausweine, sind dann 5, 6, die wir immer ausschenken, offen, plus der Tafel 8, so 15 bis 18 Weine, die wir offen ausschenken.
Ist das eher Freude oder Leid, dass ihr nahe der vielen Weinbaugebiete seid? Also, dass ihr diese Weine mehr oder weniger listen müsst oder die Winzer erwarten, die Gäste erwarten? Wärt ihr gerne freier oder ist das toll so?
Ach so, nein, ich meine, wir fühlen uns so super frei. Ich meine, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas ausschenken muss. Ich finde es schön, dass wir die Hausweine haben, das sehen wir auch für 100% da hinten. Das sind ganz, ganz, ganz tolle Weine. Ich sage immer, unsere Brot- und Butterweine, Weine für jeden Tag, unkomplizierte, aber anspruchsvolle Weine. Und über der Tafel machen wir wirklich auf, was wir Lust haben, ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ohne das irgendwie überheblich zu meinen oder so, wir machen da wirklich, was wir Bock haben und nicht von, auf was haben die Gäste unbedingt Lust oder wenn alle irgendwie schreien nach Chardonnay oder machen wir viel Chardonnays drauf oder Grauburgunder, weiß ich was. Wir machen einfach so, okay, wir laufen schauen jede Woche mal im Lager, oh, das wäre cool. Wirklich komplett zusammengewürfelt, also Freiheit insofern, 100% Freiheit. Also da empfinde ich gar nicht so, dass wir da irgendwie gebunden sind oder so. Natürlich versucht man es schon, die lokale Winzer alle so gut wie möglich zu zeigen und auch immer mal wieder was von unser ja, langjähriger Partner Winzer, wo wir schon lang zusammenarbeiten, immer mal wieder was zu zeigen. Aber letztendlich ja, machen wir auf was wir Bock haben.
Mhm, ja. Klar. Aber brätst du Wein in einer Weinbar, im Restaurant anders als in einer Weinbar? Also beschreibst du die anders oder findest du die Leute fragen anders nach Wein? Gibt es da Unterschiede oder ist es eigentlich immer alles dasselbe, weil es Wein?
Es ist im Großen und Ganzen, würde ich sagen, ist es relativ ähnlich. Es ist nur natürlich schon so, dass die Weine, die in der Bar, also die Weine, die man offen hat, dass man die Leute das auch immer einfach mal kurz zum Probieren geben kann, ne? Und dann noch ein bisschen besser einschätzen kann, okay, wie ist dann halt der Geschmack von der Gast. Aber sonst ist eigentlich die Beratung in der Regel relativ ähnlich und lassen wir uns auch genauso viel Zeit für jemanden, der in der Bar ist, als jemand, der in der Weinhandlung kauft und einen Wein kaufen möchte. Mhm. Da erfahre ich nicht so riesen Unterschiede, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Und wie sieht eine gute Beratung aus? Also wenn ich jetzt bei dir neu anfange, ich bin irgendwie studentische Aushilfe und möchte ganz gerne Wein verkaufen, was würdest du mir empfehlen? Worauf müsste man achten? Wie kann man Wein beschreiben? Wie beschreibst du Wein? Wie fragt man, wie redet man mit den Gästen?
Was ich immer, das hört sich immer ein bisschen einfach an, aber ich finde immer, dass man eine ehrliche Beratung gibt. Ne? Natürlich sagt jeder, oh ja, wir beraten immer so ehrlich, aber ganz ehrlich, es soll die Leute halt schmecken. Ja? Das beste Beispiel finde ich eigentlich immer, dass ich versuche immer langfristig zu denken. Ne? Ich meine, natürlich ist es toll, wenn einer kommt und da eine Flasche von 50, 60 Euro kauft, verdient man natürlich mehr daran, als dass jemand reinkommt und eine Flasche Guts Weißburgunder kauft für 8 Euro. Aber das beste Beispiel finde ich immer, da kommt jemand rein und sagt, ja, ich habe heute mein Vater, Onkel, egal, kommt zum Besuch und besonderer Anlass und möchte gerne mal was Gutes trinken. Ja? Und da steht, bei uns stehen, zum Beispiel wenn wir von großen Gewächse reden, stehen eigentlich immer der aktuelle Jahrgang im Regal. Ja? Und der Person hat eigentlich einen besonderen Anlass, will 50, 60 Euro ausgeben. Ich frage dann immer, okay, ihr wollt denn heute trinken? Dann würde ich natürlich nicht hier den aktuelles großes Gewächs trinken, von jetzt in dem Fall halt jetzt 24. Entweder du gibst noch ein bisschen mehr aus, ja, und kaufst dann was schön, was gereift ist. Wir haben auch sehr, sehr, sehr viel Jahrgangstiefe, würde ich sagen, über die letzten paar Jahre aufgebaut. Oder wenn du sagst, hey, ich will wirklich maximal 50 Euro ausgeben, kauf dann lieber den Ortswein für 20, 25, 30 Euro. Ja, der Wein macht wahrscheinlich heute viel mehr Spaß als dieses große Gewächs, was noch nicht seine ja, volle Komplexität halt zeigt. Also immer ehrlich beraten und auch einfach zuhören, was jemand will. Man kann natürlich immer, was ich auch oft erfahre bei manchen Beratungen, dass man sich versucht, die Leute zu überzeugen, von was man selbst halt gern trinkt. Ja? Und das funktioniert halt meistens auch leider nicht. Was ist leider? Natürlich kann man, wenn man eine Leidenschaft für bestimmte Weine oder Weingut hat oder Weinstilistik, kann man das natürlich andeuten, besprechen. Aber in der Regel zuhören, ehrlich beraten. Und ich sage immer zu Leuten, die bei uns neu anfangen, muss man auch ein bisschen Unterschied machen zwischen Leute, die wirklich Bock auf Wein haben, Bock haben auf diese verschiedenen Themen oder halt mal, wir haben auch genug Aushilfe, die für uns arbeiten, die nicht unbedingt mit diesem Weinthema viel zu tun haben, fang einfach mit den Basics an. Ja? Wie unterscheiden Weißburgunder sich von Grauburgunder? Wie unterscheiden Riesling sich von den Scheurebe? Ganz, ganz Basics. Das ist halt wichtig. Und sonst, da muss man halt sich halt langsam versuchen, wenn man Lust drauf hat, sich mit verschiedenen Weinstilistiken auseinanderzusetzen.
Aber die Frage ist dann, wenn du sagst, man sollte nicht unbedingt das empfehlen, was man nur selber gerne mag, wenn man dann wahrscheinlich auch nicht mehr zuhört, ist der Gegenschluss ja, wenn ich Sachen nicht mag. Also wenn ich Sachen, weil ich sehr tief in dem Weinthema drin bin, überhaupt nicht trinke, Grauburgunder nicht tragen kann, wie dieses übliche Lugano Primitivo, Grauburgunder,
Prosecco, bla bla bla. Nein, natürlich nicht.
Würdest du es dann vermeiden? Oder wenn jemand reinkommt und sagt, du, ich mag total gerne Aperol Spritz, ja, ich brauche den Prosecco dafür.
Natürlich, weil ganz ehrlich.
Kaufst du trotzdem und sagst,
ja, auch, super. Natürlich tut es mir, natürlich sind das nicht unbedingt Sachen, die wir selbst immer trinken, aber ich meine, das ist auch nicht der große Teil der Markt. Ja? Ich sage immer so, wir haben natürlich auch ein Geschäft und man kann, wenn man nur verkaufen würde, was man selbst gern trinkt, dann richtig Geld verdienen damit tut man meistens nicht natürlich, ja. Und ich finde auch, natürlich machen wir uns in der Weinszene oft, weiß nicht, bei dir ist, aber belächelt man natürlich manche Themen, wie du es vorher gesagt hast, Lugana, Primitivo, Grauburgunder, belächelt das manchmal ein bisschen, aber eigentlich, ich verstehe schon, warum Leute das gern trinken. Ich meine, es gibt, wenn wir natürlich einen Wein trinken, ist es natürlich ein komplett anderer Ansatz. Also das, die meisten Leute wollen einfach nur entspannt ein Glas Wein trinken, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen.
Ich bin da total bei dir. Also bei mir war es so, ich habe es nie belächelt, warum Leute sowas trinken. Ja. Sie hatten meistens einen Grund und hatten keine andere Auswahl, nichts anderes gezeigt bekommen. Und damit haben sie einen ganz klaren Geschmack ausgedrückt, dass sie sagten, selbst wenn sie irgendwie überfette Primitivo trinken, sie mögen halt diese süßen Weine. Trauen sich vielleicht nicht irgendwie zu sagen, ich mag einen süßen Wein, mögen vielleicht keine Säure. Aber da gibt es genügend Alternativen, die man offerieren kann. Und das, denke ich, ist dann so ein bisschen unsere Aufgabe, einfach zu zeigen, hey, so groß ist die Weinwelt. Du hast mir ganz klar deinen Geschmack skizziert, indem du sagst, du trinkst das oder Prosecco wegen weniger Kohlensäure oder. Und ich kann dir was Interessantes daraus bieten. Wenn du dann noch bereit bist, vielleicht 1,50 € mehr auszugeben, dann hast du wirklich was mit Tiefe und dann kannst du darauf achten. Und dann habe ich ihn versucht, an die Hand zu nehmen und auch zu sagen, wenn du darauf achtest, wirst du das finden. Wenn ihm das keiner erklärt, wird das nicht sehen.
Ja, ganz genau das. Ne? Ganz genau das. Und ich sage immer, bei uns, wir sind in der Neustadt, hier sind sehr viele junge Leute im Viertel bei uns. Ne? Und da kommen viele junge Leute kommen bei uns im Laden. Und natürlich fängt es erstmal an. Ja? Viele Studenten sind hierher gezogen aus Nicht-Weinanbaugebieten, die wachsen vielleicht nicht so auf mit Wein, so wie die Leute, die hier geboren sind. Und dann sagen die, oh ja, ich trinke einen Grauburgunder. Ja? Und dann kriegt er genau die gleiche Beratung bei uns, wie jemand, der reinkommt für Riesling oder vielleicht für einen teuren Wein. Weil für mich der Punkt, dass in Anfang 20-Jährige in eine Fachhandlung, in ein Fachgeschäft hingeht und da sein Wein kauft, das finde ich schon sowas Schönes eigentlich, weil großartig, ganz genau. Weil die können natürlich beim Penny auch irgendwelche Genossenschaftsware aus dem Regal nehmen und das tut es für die meisten auch. Nein, die kommen in ein Fachgeschäft und wollen sich braten lassen. Und natürlich ist es dann vielleicht erstmal ein Grauburgunder. Aber ganz ehrlich, wenn man die dann die ernst nimmt und das Gefühl gibt, vor allem, du bist hier aufgehoben und du kannst hier kaufen, was du willst und kriegst trotzdem eine tolle Beratung, dann trinke die vielleicht nächstes Mal statt den Grauburgunder Weißburgunder, dann probiere sie vielleicht mal Riesling und dann weißt du, das sind schon auch die Kunden der Zukunft und deswegen, das finde ich immer das beste Beispiel, wo die Leute, die einfach in ein Fachgeschäft...
Wenn wir die greifen können, wenn wir die an die Hand nehmen können, dann haben wir mehr oder weniger auch schon ein Fundament in die Zukunft gebaut. Natürlich. Wenn dann so jemand zu dir kommt und fragt, wie kann ich mich weiterbilden? Hast du da Tipps oder Empfehlungen oder wie bildest du dich selber weiter? Liest du bestimmte Fachmagazine, Zeitschriften? Informierst du dich online oder soll derjenige sich dann online informieren? Was ist eine gute Möglichkeit, um sich in Sachen Wein fortzuentwickeln? Also klar, immer wieder zu euch ins Fachgeschäft kommen und dann einfach Learning by Drinking. Aber darüber hinaus, es ist ja manchmal auch so ein bisschen Theorie. Wie kann man sich die aneignen?
Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen faul, würde ich nicht sagen. Ich lese eigentlich kaum Weinmagazins oder so. Wenn ich bei einem Freund bin und der hat da mal einen Stapel liegen, dann nehme ich mal ein paar mit. Aber in der Regel, ich lese eigentlich am meisten online.
Auf welchen Portalen? Hast du da irgendwas, was du empfiehlst, wo du sagst?
Ich lese, es kommt natürlich ein bisschen aufs Thema an. Ne? Ich lese natürlich die übliche Wein-Nachrichten-Websites und sonst viel auf Instagram. Gut, also nicht so wirklich lesen, aber da lerne ich die meisten neue Weine kennen. Sonst gibt es ein paar Blogs. Ich lese zum Beispiel total gern Winehawk, wenn es zum Beispiel geht um Burgund-Thema. Aber sonst, also, und was ich sehr, sehr viel, was ich sehr, sehr gern mag, aber wir sind natürlich auch wir sind natürlich Nerds und Freaks. Ich habe schon viel Fachbücher, ne? Fachbücher über Anbaugebieten, über bestimmte Weine. Die habe ich schon, aber das ist natürlich für die meisten Leute ist es absolut uninteressant, wenn jemand sich so langsam ein bisschen mit Wein beschäftigen möchte, sage ich eigentlich immer, geh zu Messen. Es gibt zum Glück immer mehr, für uns in der Szene ist es oft auch ein bisschen ein schwieriges Thema. Es gibt immer mehr Messen, wo man als Endverbraucher mal hingehen kann, ne? Was ich eigentlich was total Schönes finde, weil es gibt schon echt viele Endverbraucherkunde, die nicht unbedingt nur saufen wollen, weil das ist oft ein bisschen das Risiko, ja, weil man sagt, wir machen Endverbrauchermesse, da kommen nur Leute, die wollen nur trinken, wollen eigentlich nichts lernen und nichts wissen. Oder da kommt halt, geschäftlich macht es halt für viele Weingüter natürlich keinen krassen Unterschied. Aber sagt, geh zum Verkostungen, geh zum Messe und am meisten habe ich gelernt, einfach mit Leuten auszutauschen, Leute, die mehr wissen, die mehr wissen über ein bestimmtes Anbaugebiet, ein bestimmtes Thema, einfach zusammen zu verkosten und dann auszutauschen. Das finde ich eigentlich am wertvollsten. Es gibt nur, man kann natürlich viel lesen, aber nicht alles kann man aus Büchern lernen natürlich. Ja. Man kann natürlich lernen, okay, welche Anbaugebiete gibt es, welche Rebsorte, wie wird der Wein da hergestellt. Aber das Beispiel ist dann doch, wie gesagt, learning by doing.
Und vor allen Dingen sich selber kennenlernen, das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Also, dass man den Wein probiert, schauen, wie der auf einen wirkt, wie man selber mit dem Wein reagiert oder eben auch andere. Und daher ist der Austausch ganz wichtig. Also mit anderen zusammen probieren und trinken und sich da irgendwie gegenseitig dann bereichern. Also eben auch mit den Gedanken, mit den Empfindungen bereichern. Aber ich finde, das, was du versucht hast zu vermitteln, dass man als Weinhandel dann dabei auch eine gewisse Verantwortung hat. Also auch den Konsumenten gegenüber. Und sich der Verantwortung dann auch bewusst sein sollte, dass man die an die Hand nimmt, dass man die nicht übers Ohr haut, sondern einfach versucht, dann auch denen ein gutes Gefühl zu geben.
Ja, und dass man auch erklärt, weil man muss, es ist natürlich manchmal, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber manchmal vergisst man natürlich, dass man ist natürlich so tief in dieses Thema drin, dass man manchmal vergisst, was für Fragen oder Unwissenheiten einfach bei der normale Alltagsweintrinker, was für Themen es da gibt, die vergisst man manchmal. Zum Beispiel, beste Beispiel finde ich immer Schwefel, ja, im Wein. Wie oft ich dann schon in der Weinhandlung, dass Leute kommen und die fragen, naja, wie viel Schwefel hat den Wein, von Schwefel kriege ich immer Kopfschmerzen. Und das ist bei sehr vielen Leuten, die sich nicht so mit diesem Weinthema beschäftigen, ist das wirklich ein Riesenthema. Und da sage ich immer, versuche auch immer zu erklären, ey, das hat nichts mit dem Schwefel zu tun.
Florenz, Via de Tornabuoni, irgendein Abend zwischen 1917 und 1920. Der Graf lehnt am Tresen wie ein Mann, der schon einmal einen Bullen in Wyoming geritten und in New York um Häuser gespielt hat und trotzdem noch Hunger auf mehr hat. Camillo Negroni, geboren 1868, halb britisch im Blut, halb Florentiner im Auftritt. Cowboy-Vergangenheit, Glücksspielkapitel, Fechtstunden in der Tasche. Er bestellt seinem Americano, wie er ihn immer bestellt. Campari, süßer Wermut, Sodawasser. Dann sagt er den Satz, der die Barkultur für immer verschiebt. Macht ihn stärker. Fosco Scarselli, der Barkeeper, greift nicht zum Soda, er greift zum Gin. Die Zitrone fliegt raus. Die Orangenzeste kommt rein.
der Drink bekommt einen neuen Namen, weil die anderen Gäste bald rufen. Einen wie den vom Grafen. Und so wird aus einem verstärkten Americano ein Negroni. Das ist keine süße Anekdote für Cocktailbücher, das ist die Geburtsstunde eines Drinks, der bitter und süß und trocken zugleich ist. Und der seit über 100 Jahren Leute dazu bringt, entweder zu nicken oder die Stirn zu runzeln. Und genau diese Balance ist der Kern. Nicht die Opulenz, nicht die Süße, nicht die Bitterheit allein, sondern das Gleichgewicht. Das hält, auch wenn die Welt um den Tresen herum wackelt. Und genau hier, über 100 Jahre später, taucht Ardent Badge Nummer 1, den Negroni aus Österreich auf und macht etwas, das auf den ersten Blick frech und auf den zweiten genial ist. Er nimmt diese heilige Dreifaltigkeit, Gin, Cocci, Vermut di Torino, Luxardo Bitterrosso und gießt sie fertig ab. Ready to serve. 25,2 Volumenprozent. Kein Abmessen, keine Schwankung. Kein heute war der Bitter etwas dominant. Gestern war der Gin zu schüchtern. Die Flasche steht da wie ein stiller Vertrag. Du kriegst den Negroni, den der Graf gemeint hat. Und du kriegst ihn jedes verdammte Mal gleich. Die Gründer wissen, wovon sie reden. Patrick Roth kommt aus der Luxushotellerie und den globalen Spirituosenkonzern, wo Standardisierung und Controlling keine Schimpfwörter sind, sondern Überlebensstrategien. Lukas Freninger hat bei Diageo Reservemarken aufgebaut, die Premium atmen. Adrian Baldino kennt die Realität von Key Account und Field Force bei Pernod Ricard und Diageo. Die Abende, an denen der Tresen brennt und der Barkeeper drei Bestellungen gleichzeitig jongliert, während irgendwo hinten der Espresso ausläuft. Sie haben den Negroni nicht neu erfunden, sie haben ihn so verpackt, dass er den Stress überlebt, ohne seinen Charakter zu verlieren. Das ist der Witz an der Sache. Der klassische Negroni ist ein Drama in drei Akten. Wacholder trifft bitter, trifft süßen Wermut. Jede Abweichung im Verhältnis, jede müde Hand am Jigger, jede abgelaufene Flasche bitter verändert den Charakter. In einer gut besetzten Bar mit Zeit und Ruhe ist das Handwerk. In einer vollgepackten Hotelbar. Um Mitternacht ist es oft Roulette. Ardent Badge nimmt dem Roulette die Kugel. Die Dosierung ist fix, die Zutaten sind Premium. Cocci, weil viele Bartender ihn für einen der besten Vermut di Torino halten. Luxardo Bitterrosso, weil die Familie seit Generationen weiß, wie bitter schmecken muss. Der Gin, die klassischen Botanicals, die der Gin braucht, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Und dann die Details, die den Unterschied machen. Das Rückenetikett ist keine Dekoration, es ist die Gebrauchsanweisung. Schritt für Schritt. Portionsskala, QR-Code, der dich durch den Service führt. 5 bis 10 Minuten Zeitersparnis pro Drink. In Stoßzeiten ist das Komfort, das ist Umsatz, das planbare Marge, minimale Verluste, Warenkontrolle, die funktioniert, weil niemand mehr redet, wie viel Bitter noch in der Flasche war. Der Gastgeber kann sich auf den Gast konzentrieren, nicht auf die Produktion. Man könnte es zynisch finden, man könnte sagen, Fertigmixe sind der Tod der Barkultur, aber es wäre kurz gedacht. Ardent Badge tötet nichts, er rettet den Moment, in dem der Klassiker sonst unter dem Druck der Realität zerbricht. Der Graf wollte mehr Kick. Gaselli gab ihm Gin. Ardent Badge gibt dem modernen Tresen demselben Kick. Nur ohne das Risiko, dass der Drink dabei den Charakter verliert. Das ist keine Revolution gegen das Handwerk. Es ist Handwerk, das klug genug ist, sich selbst zu schützen. In einer Zeit, in der gute Barkeeper rar und Gäste ungeduldig sind, liefert diese Flasche eine Antwort, die weder kitschig noch zynisch ist. Sie nimmt den Klassiker ernst. Sie nimmt ihn den Stress. Sie nimmt den Stress ernst. Sie liefert beides in einer Flasche, die man öffnet, kühlt, gießt. Und die genau das tut, was der Graf 1919 verlangt hat. Sie macht den Drink stärker, ohne ihn zu verraten. Probier ihn. Denk an den Tresen Florenz. An den Mann, der mehr wollte. An den Barkeeper, der Gin statt Soda griff. Und dann trink. Weil guter Negroni manchmal genau so schmeckt. Bitter, süß, klar. Und jedes Mal gleich. Ardent Badge Nummer 1, Österreich. Ready to serve und verdammt nah am Original. Danke für diese großartige Idee, dem Hause Ardent Badge und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Und wenn du genau das nachprüfen möchtest, schau in die Shownotes. Dort findest du den Link, wo du es bestellen kannst.
Das Schwefelthema ist innerhalb der Weinszene natürlich auch ein großes Thema, aber rein von von der Alltags-Weinträger oder Konsument es gibt, man kriegt keinen Kopfschmerzen von Schwefel, weißt du? Aber das ist schon so ein Thema, was immer mal wieder kommt, und das finde ich auch immer sehr gut, das zu erklären. Oder halt bei Bio-Weinbau, biodynamischer Weinbau, dass viele Leute lesen immer mal wieder was oder in den Zeitungen. Ja, das, man merkt immer sehr gut, wenn irgendwann mal ein Artikel wieder in eine Facette oder so kommt und dann sagen über Bio-Weinbau, und dann kommen auf einmal die Leute, ah ja, ich trinke nur noch Bio-Wein oder biodynamisch, aber ohne wirklich zu wissen, wofür das eigentlich steht. Und ja, da gebe ich dir recht, da haben wir schon eine sehr wichtige Rolle, das heißt sehr wichtig, haben eine Rolle, dass die Leute zu erklären. Und ja, wir manche Themen vielleicht ein bisschen besser, ja, die Leute erklären zu können. Mhm. Ja.
Wie kannst du einem Nicht-Weintrinker erklären, warum Wein so faszinierend ist? Da fängt es ja an im Prinzip, das ist ja so der Ursprung, dass man, wenn jemand reinkommt und sagt, ich würde gerne mit dem Weinthema anfangen, Papa hat immer Wein getrunken.
So war es bei mir. So war es bei mir, mein Vater liebt Wein und so hat es dann schon angefangen. Du, für mich, ohne das irgendwie zu groß machen zu wollen, weil ich finde, letztendlich, wir Weinleute finden uns manchmal auch, ich will nicht sagen, das muss ich wichtig finden, aber das Thema ist sehr wichtig, und letztendlich ist es halt, sind halt vergorene Traube, weißt du, ist vergorene Most, das ist total toll. Was ich liebe am Wein und warum ich mir so gern seit viele Jahre schon mit dem Thema beschäftige, für mich ist Wein so ein Thema, es umfasst sau viele verschiedene Facetten, ne? Es ist Wein ist Kultur, Wein ist Tradition, Wein, wenn man über Wein kommt, man lernt über Geografie, Geologie, man kommt in sau viele verschiedene Länder, Anbaugebieten, es ist so viel umfassend und es ist so divers, und das Schöne finde ich, man ist nie ausgelernt. Es gibt Leute, die beschäftigen sich ihr ganzes Leben, das finde ich das faszinierend, die beschäftigen ihr ganzes Leben mit einem Anbaugebiet und trotzdem weiß man nicht alles, weil da kommt wieder neue Jahre, da kommt wieder ein neuer Produzent. Und also lange Rede, kurzer Sinn, für mich, um deine Frage zu geben, es ist das ist so facettenreich und es ist so divers, und das liebe ich am Wein, das liebe ich am Wein, und es ist Genuss für mich. Ich war noch nie alle Weinanbaugebieten sind fast schön, von der Landschaft schön, tolle Menschen, alle auch Genussmenschen. Es geht immer auch irgendwie mit tollem Essen zusammen. Das ist was so lieb an das Produkt Wein.
Das finde ich sehr schön, dass du in Weinanbauregionen oftmals eine gute Kulinarik hast.
Ja.
Und ich finde, wenn du Weinanbauregionen mit Nicht-Weinanbauregionen vergleichst, sind die Weinanbauregionen meistens die genussvolleren. Also wo die Leute mehr leben, wo die mehr genießen, wo die im Moment mehr genießen, sich darin fallen lassen. Und das ist für mich schon so ein Indikator dafür, dass Wein etwas haben muss. Gibt es eine Weinbauregion, die dich total begeistert hat? Also welche muss man unbedingt gesehen haben?
Ach, für mich, ich war natürlich auch noch nicht überall. Ich finde es schwierig, weil was in den rezenten Anbaugebieten, sagen wir in den letzten paar Jahren, wo ich war, auf jeden Fall der Südsteiermark zum Beispiel. Ne? Da war ich vor 3-4 Jahren das erste Mal. Wunderschön.
Völlig unterschätzt. Also auch von der Natur her total unterschätzt, oder von der Geografie, oder wenn du da durchfährst. Also diese Schönheit, die du da siehst, das ist
ich so fand es unfassbar. Alles grün, Hügel, und aber richtig, richtig toll. Kulinarisch gut, auch wunderschönes Anbaugebiet, tolle Weine. Das finde ich, da muss eigentlich jeder mal hin. Dann war ich, was ich auch richtig, richtig toll finde, ist natürlich Piemont. Auch mega schön, und ich finde vor allem, was da jetzt so passiert, auch so mit Jungwinzer, da gibt es sau viel tolle, neue, spannende Projekte. Also Piemont, Südsteiermark, finde ich großartig. Und was ich, ist vielleicht eine Antwort, was du vielleicht nicht unbedingt jetzt erwartet, aber was ich richtig, richtig liebe, zum Beispiel auch ist USA, Napa Valley zum Beispiel. Das sind Weine, auch die sagen wir, Leute in unserer Szene nicht unbedingt immer trinken. Ja, ich liebe die Weine, ich habe da auch eine Weile gearbeitet und ist auch wunderschön. Ja? Ich finde, dass die arbeiten auch komplett anders wie hier. Ja? Das ist hier alles so strikt und regeln. Da darf man das pflanzen, da darf man so ausbauen. Da ist so, okay, mach einfach wie Lust hast, mal so ganz grob gesagt. Leute sind so kreativ, so offen. Und das ist auch wirklich ein Anbaugebiet, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Genau, natürlich nicht so einfach, da mal hinzureisen, so wie in Piemont oder Südsteiermark.
Aber auch schneller, als man denkt. Also so kompliziert
ist es ja nicht. Gut,
du brauchst nur wo auch immer nach San Francisco fliegen, setzt dich in ein Auto, bist eine Stunde da. Also bist daher, also macht man sich selber ein bisschen komplizierter, glaube ich, als es manchmal
ist. Ja, sind natürlich schon andere Kosten, ne? Ob man halt mal
das stimmt. So fliegt. Ja, auch wenn du dort bist und umhertust und ja.
Das ist brutal. Ich habe damals da gearbeitet, ja, und dann ist es dann, wenn man da arbeitet, dann verdient man natürlich auch dementsprechend relativ gut. Mhm. Und dann kann man sich das da alles leisten. Aber wenn man hier einen normalen Job hat und dann da hier hingeht und dann auch die Weine trinken will, das ist schon schwierig. Ja. Aber das war auch nicht die Frage. Das Anbaugebiet an sich ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und in Europa wäre ich beim Piemont und Südsteiermark. Das muss meine Meinung jeder mal gesehen haben.
Ja, aber auch wie die Gebiete sich entwickeln, also wie sich das Piemont jetzt gerade wieder komplett neu zu renovieren scheint und neue Stile entstehen, beziehungsweise man teilweise auch an dem Traditionellen dann trotzdem festhält und das bewusst lebt. Die Südsteiermark, da hat man das Gefühl, die entwickelt sich die letzten 20 Jahre immer weiter nach oben. Aber was du gesagt hast, finde ich eben auch, dass das Napa oder das Kalifornien im Allgemeinen total verkannt ist und wir eine komplett falsche Vorstellung von dem haben, was dann dort teilweise ist. Und da würde ich auch ein Plädoyer für halten, dass man ein zweites, ein drittes Auge auf Kalifornien und auf Napa halten sollte. Wie fing das bei dir an? Also du wurdest durch deinen Vater geprägt, dass der viel Wein getrunken hat, hast du gesagt, das möchte ich auch. Oder
ja, das hattest du rausgehört. Es war halt, bei uns gab es immer Wein. Mein Urgroßvater, der hat eigentlich schon angefangen mit Wein. Mein Opa hat gar nicht mit.
Richtig mit Weinkeller
sogar. Und mein Opa hat es dann gar nicht gehabt. Der hat wohl sehr gern getrunken und auch viel getrunken. Aber nicht unbedingt, der war nicht so in dieses ganze Weinthema drin. Der hat es getrunken, wenn es Wein gab, aber der hat auch genauso gut ein Bier oder was anderes getrunken. Aber mein Vater hat es dann von meinem Urgroßvater sozusagen. Und das ist echt schade, weil da hat wirklich für damalige Zeiten wirklich ganz, ganz toll schon angefangen, Weine zu kaufen. Ich kenne die Geschichte dann natürlich nur von meinem Vater, weil ich habe meinen Urgroßvater nicht gekannt, aber leider ist dann irgendwann, als er sich getrennt hat von meiner dann Urgroßmutter, hat die irgendwie einen Großteil der Weine genommen und irgendwie verkauft, ohne dass er es gewusst hat. Also war gar nichts mehr von diesem Keller übrig.
Ach Gott.
Also ich kenne Schade. Da hat das alles, laut Geschichte von meinem Vater, ist das alles ein bisschen blöd gelaufen. Aber so hat's angefangen. Und mein Vater war dann eigentlich auch schon immer direkt mit dem Weinthema drin. Und ja, bei uns gab es immer Wein. Ne? Ich meine, in den Niederlanden bei uns ist es nicht selbstverständlich. Ja? Jetzt sind wir natürlich, haben wir so viele Weinfreunde, so viele Weinbekannten, dass es fast normal ist, dass man irgendwie eine Flasche zu Hause hat und dass man sich aussuchen kann, was man macht, man auch. Aber in den Niederlanden ist es gar nicht so ein Thema. Bei uns war es aber immer so. Es gab immer Wein, es gab auch, es waren natürlich andere Zeiten. Wir haben natürlich auch relativ früh schon angefangen, Wein zu trinken. Heute Tag ist es so, wenn man mit 14 schon trinkt, aber bei uns, als wir 12, 13, 14 waren, hat mein Vater schon mal am Weihnachten gesagt, hier, probier mal ein Schlückchen. Und da war dann immer irgendwie ein Auslese oder Trockenbeeren-Auslese mal zu Weihnachten. Also hat es angefangen, da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut daran. Ne? Da war immer.
Und da war das denn so, dass ihr, wenn es bei euch Abendbrot gab, dann stand
auch ein Schwein auf dem Tisch? Das nicht. Weil erstens gibt es in den Niederlanden kein Abendbrot. Das gibt es nur in Deutschland. nein, und das war nicht so, dass dann immer Wein auf dem Tisch stand. Aber so, ja, mein Vater schon immer Wein getrunken, aber am Wochenende.
Ich finde, das ist eine gewisse Hauskultur, ja, dass man, wenn genau, man zu Hause Wein trinkt, das dann einfach auch vermittelt. Und ich denke damit, also das fehlt der heutigen Generation, ja, der heute 17, 18, 20-Jährigen, dass zu Hause kaum noch Wein
zelebriert
wird. Damit meine ich nicht.
Grundsätzlich auch Alkohol. Ne? Ich meine, bei uns war es damals, ja, natürlich kann man sagen, okay, vielleicht muss man mit 14 keinen Alkohol trinken, aber wie es bei uns angefangen hat, ist, dass mein Vater dann gesagt hat, hey, ihr werdet eh was trinken irgendwann, dann war es ihm viel lieber, da hat er zum Beispiel immer gesagt, lad deine Freunde ein, kommt doch hier und dann trinken wir gemeinsam mal eine Flasche oder zwei Flaschen Wein, weil ja, das war ihm viel lieber, als dass wir irgendwie zum Supermarkt gegangen wären. Ja, gut, wir hätten dann nicht kaufen können, aber weißt du, dass wir irgendwo irgendwie was anderes Alkoholmäßiges, ja, dann konsumiert hätten. Also, nein, kommt doch einfach hier, auch dieses betreutes Trinken. Richtig. Das war, so hat es bei uns angefangen, dass wir auch mit Freunden.
Ganz irre wichtig, finde ich auch, ja, dass man zeigt auch, was gut, genau, ist, dann was nicht gut ist, das wird ja jeder selber dann irgendwie erfahren. Und dann auch dieser bewusste Umgang damit. Also, dass man Alkohol nicht nur in rauen Mengen oder dass man Wein nicht nur in rauen Mengen trinken kann, sondern dass man es einfach auch zelebrieren kann, sich darauf einlassen, dass man schmecken kann. Und sowas wird, also ist gut, wenn sowas zu Hause mit an die Hand gegeben,
genau,
wird.
Genau.
Also daher ein Plädoyer dafür. Ja, und so. Ja. Lieber mit Freunden zu Hause und dann unter Anleitung. Genau,
und dann gab es bei uns immer Wein und vielleicht mal ganz kurz auch den wie es dann auch wäre, weil das heißt nicht von, okay, ich trinke gern Wein, ich versuche mich erstmal mit Wein zu beschäftigen. Wie gesagt, es gab immer Wein, bei uns bin aufgewachsen mit Wein. Es gab auch schon immer diese Begeisterung, weil das war schon, ich sage immer so, wir sind auch schon echt so Nerds, ja? Vor allem, wie wir uns mit Wein beschäftigen. Aber ich war schon immer ein Nerd. Ich war auch, als ich jünger war, habe ich so zum Beispiel Pokémon-Karte gesammelt und Magic-Karten. Und irgendwann hat sich das einfach zu Wein geändert. Da habe ich irgendwie angefangen, oh, Wein ist so toll. Habe ich mir auch einfach Weinbücher zu kaufen und fand immer das Thema total interessant. Beruflich habe ich dann erstmal einen kleinen Umweg gemacht. Irgendwie, wir haben immer, komm, also Unternehmensfamilie, haben immer Optikergeschäfte gehabt, aber für mich war relativ schnell klar, dass ich das nicht übernehmen möchte. Und da habe ich BWL studiert und bin ich im Finanzbereich gelandet. Und ja, war am Anfang war das auch toll und habe mir dann einfach so nebenbei sehr, sehr viel mit Wein beschäftigt. Wie gesagt, wie ein krasses Hobby, wie habe mich schon angefangen, Wein zu kaufen, Weinbücher zu lesen. Ja, da habe ich, ich 6,5 Jahre im Finanzbereich gearbeitet. Ja, und dann eine nicht so schöne Zeit gehabt, Burnout gehabt. Und das habe ich mir ein bisschen belächelt, Burnout, arbeite einfach weiter, stell dich nicht an. Aber ja, war dann doch ziemlich räudig alles. Ja, und dann kommt irgendwann der Punkt, da war ich so 27, also eher 27. Okay, was jetzt? Ne? Ich bin in Therapie gegangen, dann kam relativ schnell raus, okay, der Hauptgrund für dein Nichtwohlbefinden ist der Job. Ja, dann muss man seinen Job wechseln. Ja? Und dann ist man Ende 20 und denkt man, ja, was mache ich jetzt? Ja, und dann kam irgendwann der Punkt, okay, fuck it, und dann versuche ich Hobby zum Beruf zu machen. Ja, und dann hat's noch mal eine andere Dynamik angenommen. Ja,
wie bist du dann in den Weinhandel gekommen? Also bist du in den nächsten Weinhandel um die Ecke und hast gesagt, ich würde gerne Wein verkaufen?
Nein. Ich habe dann, wie gesagt, 2015 war das letzte Jahr, dass ich im Finanzbereich gearbeitet habe. Und ja, als mir dann so schlecht ging und ich dann wirklich diese Entscheidung getroffen habe von, okay, so geht's halt nicht weiter. Und ich will dann versuche ich Hobby zum Beruf zu machen. Da habe ich ganz banal, ich habe dann gedacht, okay, ich kenne mich schon besser aus wie meiste Leute mit Wein, weil ich auch für dieses krasses Hobby schon längst hatte und mich schon viele mit beschäftigt hatte. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mir da auch wirklich beruflich da mein Geld damit verdienen kann.
Ja. Ja.
Dann habe ich relativ banal gegoogelt, okay, wo kann man Wein studieren? Und dann kamen natürlich da so ein paar Universitäten raus, Schüler, wo man Wein studieren kann. Und na gut, die Leute, die zuhören, die kennen sie wahrscheinlich alle von Bordeaux, Montpellier.
So weit hast du gedacht? Also du hast nicht in den Niederlanden gesucht, sondern du hast dann weltweit gesucht und wolltest dich
krass. Naja gut, das war natürlich ein Prozess. Mhm. Ich habe einfach geschaut, wo kann man Wein studieren, und in den Niederlanden gibt es halt kaum Weinbau. Es gibt mittlerweile, glaube ich, 200-300 Hektar an Wein, an Rebfläche. Aber da kann man kein Wein lernen. Man kann natürlich Sommelier werden oder in der Gastronomie arbeiten, aber ich wollte schon noch mehr wissen. Gut, und dann bin ich irgendwie via Google dann im Geisenheim gelandet. Okay. Ja, weil ich habe dann erst eine Liste gemacht von Universitäten oder Fachhochschule, wo man halt Wein studieren kann. Dann habe ich mit Ausschlusskriterien einfach geschaut, okay, ich kann ein bisschen Französisch, aber nicht genug, ich kann nicht in Frankreich studieren. Und da habe ich so ein paar ausgeschlossen, und dann ist Geisenheim oder ist Deutschland eigentlich übrig geblieben. Und dann dachte ich, ja, dann bin ich in 2015, habe ich mir davor entschieden, und bin ich umgezogen. Habe ich in Geisenheim nochmal studiert.
Weinbau studiert dann oder
Weinmanagement? Ich wollte Weinbau und Önologie studieren, aber konnte damals noch kein Deutsch. In den Niederlanden, ich habe Französisch gewählt als Fach und Englisch, und ich konnte schon ein bisschen Deutsch, also lesen und verstehen ging schon, weil wir auch immer, wie alle Niederländer, in Österreich Urlaub gemacht haben. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass ich auf Deutsch wirklich studieren kann. Und das einzige Programm, was sie auf Englisch anbieten oder angeboten haben, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, war Weinwirtschaft. Mhm. Und da habe ich mir vor Weinwirtschaft da beworben, habe dann das Glück gehabt, dass ich viele, weil ich habe dann gedacht, oh, ich weiß nicht, ob ich Lust habe auf Weinwirtschaft, weil ich habe schon BWL studiert und brauche diese ganze Wirtschaftsfächer nochmal. Die habe ich mir aber zum Glück anrechnen lassen können oder einen Großteil anrechnen lassen können. Und dann habe ich mir ein bisschen mehr fokussiert auf diese Weinfächer, Sensorik, Weinstilistik, Weinmikrobiologie. Und dann habe ich dann nochmal von 2015 bis 2018 habe ich das Studium da gemacht, durchlaufen. Wow. Und dann im letzten Jahr vom Studium, also in 2018, habe ich einen Nebenjob gesucht, weil mein anderer Nebenjob mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Und da war ich am Uni, und da war auf ein schwarzes Brett, war eine ganz kleine Anzeige. Laurenz Weinhandlung sucht Aushilfe für Samstag. Mhm. Voraussetzung ist nur, man kann Deutsch und Englisch und man hat Lust auf Wein. Das war so das Einzige. Und dann habe ich einfach angerufen. Ja, dann bin ich hingefahren, habe ich mich beworben, und ja, dann bin ich geblieben. In
Kalifornien, warst du noch im Finanzbereich tätig? Da warst du nicht im...
Ah, nein. Das war, Kalifornien war während des Studiums, weil ich habe 2015 in Geisenheim angefangen. Da muss man so eine Art Vorpraktikum machen. Das war für mich dann in Österreich. Habe ich an Weingut gearbeitet.
Auf welchem?
Und man muss Weingut dann. Warst du da? Ich habe bei zwei Weingütern in Österreich gearbeitet. Das hat angefangen in 2015 bei Leo Hillinger im Burgenland. Das ist auch ein Weingut, was dann oft, wenn Leute sagen, aber Leo Hillinger, wieso da? Du, ich habe da irgendwie Leute, ich muss richtig erzählen. So, also es war so, dass wir, ich habe dir vorher erzählt, dass der Vater auch Weinliebhaber ist, und mein Patenonkel auch. Und irgendwann haben wir angefangen, mein Patenonkel, mein Vater und ich, so Weinreisen zu machen, zu dritt. Das war immer total cool, so Männerausflug einmal im Jahr. Und da war irgendwann ein Event, wo wir immer jedes Jahr hingefahren sind. Das ist in Österreich, in Finkenberg, das ist in Zillertal, gibt es ein Hotel, das heißt Stock. Und da gab es immer die Weinwoche. Mhm. Ja, und da sind wir immer hingefahren. Das war immer die zweite Woche im November. Und da war eine ganze Woche nur Wein. Die haben da Winzer eingeladen. Da gab es Workshops, Glasworkshops, Tastings, Menüs, alles Mögliche. Und da waren wir immer jedes Jahr. Und da habe ich dann sehr viel österreichische Winzer kennengelernt. Und da mein Vater auch schon sehr, sehr Österreich- und Deutschland-affin war, waren das so die ersten Weingüter, womit ich so in Kontakt kam. Und das war noch im Finanzzeit, und als ich dann die Entscheidung getroffen habe, von okay, ich will möchte meinen Job ändern, als dann in Geisenheim angenommen bin als Student und dieses Praktikum, dann habe ich mir gedacht, okay, wie kriege ich jetzt diese Praxiserfahrung? Ich habe mir überlegt und dann habe ich einfach die Leute, die ich dann in diese Weinwoche dann kennengelernt habe, jedes Mal habe ich angeschrieben. Und dann bin ich bei Leo Hillinger gelandet. Die Dörter, die damals da gearbeitet hat, die kannte ich dann gut. Und da habe ich dann das erste Praktikum gemacht. Und es ist natürlich ein Weingut, was auch in unserer Nerd-Szene oft ein bisschen so getan wird, weil das sind Supermarktware, so Höfer, Grüne Verlinen und was ich was. Aber für mich war das total cool, weil das natürlich ein größerer Betrieb ist und da gibt es ganz klare Arbeitsabläufe. Ne? Und wenn man das erste Mal am Weingut arbeitet, oder dann macht es halt irgendwie Sinn, dass man klare Arbeitsabläufe hat, dass es ein bisschen, für mich halt, dass es ein bisschen größer ist. Sie haben auch viel Zeit gehabt, um sich viele Sachen zu erklären. Ja, also war ich erst dort in 2015, das war also dieses Vorpraktikum vor Geisenheim und dann während des Studiums musste man noch einmal ein Auslandssemester machen, ein anderes Praktikum. Und dann habe ich mir überlegt, wo möchte ich unbedingt mal hin? Ja, und dann kam ich auf USA. Wie ich damals darauf kam, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich wollte auf jeden Fall Übersee, ja, weil ich habe immer dann gedacht, okay, jetzt ich bin wieder Student. Nach halt Vollzeit gearbeitet zu haben, dann macht es ein bisschen einfacher, weißt du, ja. Wenn irgendwie in meinem Arbeitsleben kann man nicht einfach so mal sagen, ich bin 6 Monate in Australien oder mal, und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich Student, jetzt kriege ich es irgendwie relativ einfach geregelt, dass ich auch mal weiter weg kann und für längere Zeit. Und dann war es eigentlich zwischen Australien und USA, und dann habe ich mal verschiedene Weingüter, dann habe ich mir dann beworben. Ja, so bin ich dann in 2017, also Studium war 15 bis 18, 2017 war ich dann in Napa. Habe ich da 7, 8 Monaten am Weingut gearbeitet.
Bei welchem Weingut warst du da, in Napa?
Ich war bei Trefetten. Trefetten ist in das Oak Knoll District. Ja. Also für alle, die schon mal da waren, wenn man wenn man von südlich hochfährt, hat man erst Stagsleep District. Und dann das nächste ist dann Oak Knoll und Trefetten, familiengeführtes Weingut, ein sogar der traditionellere Betriebe, würde ich noch behaupten. Haben auch sehr, sehr, sehr früh da schon angefangen. Nicht natürlich so früh wie Mondavi, aber die waren relativ echt früh dabei. Und wunderschöne Zeit gehabt und war auch noch mehr in die Weine da verliebt. Genau, das war dann.
Ich kann das schon nachvollziehen, dass du es Napa genommen hast, auch dass du Hillinger genommen hast, wenn du Weinwirtschaft studiert hast, beziehungsweise da natürlich den kommerziellen Teil des Ganzen auch betrachtet hast. Wie stehst du heute dazu, wenn man sagt, man hat größere Betriebe, kleinere Betriebe, haben so große oder fast Riesenbetriebe wie Hillinger, haben die in unserer qualitativ bewussten Welt eine Daseinsberechtigung? Schätzen wir die vielleicht sogar falsch ein? Oder ist das eine Sparte, die halt eine ganz eigene Sparte ist? Also wie würdest du das heute sehen, würdest du eine Weinhandlung für Hillinger ausschenken?
Meinst du, ob ich das bei uns die Weine ausschenken würde? Mhm. Da muss ich kurz überlegen.
Und es ist kein Bashing und es ist kein irgendwie
Nein.
Also man hat ja mehr oder weniger auch nur einen gewissen Teil an Regalfläche und muss die irgendwie sinnvoll bestücken. Man versucht das ja mit Weinen, wo man sagt, die haben irgendwie was Besonderes, was man erklären kann. Und dann eben, wir haben ja ähnlich große Betriebe auch in Deutschland oder ähnlich orientierte Betriebe. Und ich denke, gerade wenn du so ein Haus nimmst, wie von mir aus Hillinger, haben die in gewissen Bereichen sind die ja natürlich ultra professionell und sind sehr, neu gedacht. Ich glaube, das war Moser, was auch immer, wen du auch immer du da nehmen möchtest in Österreich oder jetzt in Deutschland ja auch. Haben die rein in ein gewissen Handelssegment was zu tun oder gibt es da eben auch Gedankenqualitäten?
Ich finde, ich muss da kurz darüber nachdenken. Antwort wäre nein und ob ich die ausschenken würde. Und das hat aber nur damit zu tun, dass ich sage, ey, wir sind eine kleine Weinhandlung. Wir versuchen grundsätzlich Weine zu verkaufen, die man nicht unbedingt überall kriegt, ohne das irgendwie bewertend zu meinen. Ne? Ich meine, beste Beispiel finde ich auch zum Beispiel das Weingut, was wir am häufigsten gefragt kriegen, ob wir das haben, wäre zum Beispiel Knipse. Ja. Ja? Ich mag die Weine von Knipse total gern, das sind tolle Weine. Aber man kriegt es relativ häufig. Ja? Man kriegt es hier, wenn man hier zum Edeka Check-in Center geht. Supermarkt mit einer geilsten Weinauswahl, die es so gibt, würde ich mal behaupten. Da gibt's Knipse, es gibt ein paar andere Weinhandlungen, wo es Knipse gibt. Und deswegen wäre es dann für uns, ist es ein Grund, um kein Knipse zu verkaufen. Unabhängig davon, ob ich die Weine mag, ja. Nein, das ist ein bisschen das Gleiche mit dem Hillinger. Ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich da nicht mehr bin, ich habe da noch natürlich für mich schon was im Keller, was ich damals mitgenommen habe. Ich habe die Weine in der letzten Zeit nicht mehr probiert. Ich habe schon das Gefühl, dass es noch ein bisschen größer geworden ist, was auch nicht schlecht ist oder so. Das ist nur eine andere Philosophie, würde ich sagen. Aber es passt dann halt nicht in unser Konzept, so wie es jetzt ist. Aber dass die Weine, das sind natürlich keine schlechten Weine. Das sind natürlich in der Regel Weine, die eher für die Masse oder halt für den größeren Markt gemacht worden sind. Und ich finde da nichts Verkehrtes daran. Ich finde das immer noch sau viel besser als zum Beispiel, ich sag mal so, industriell hergestellte Weine wie ein Yellowtail oder die ganze Marke von Gallo oder so, weißt du, wo es wirklich um, ich sage immer, so Coca-Cola-Weine geht, ja, so industriell hergestellt. Insofern ist die Größe des Weinguts ist nicht unbedingt wichtig. Ja. Ich sage nicht von oben, so klein, umso besser. Es muss aber ins Konzept passen. Und bei uns ist es dann, passt es nicht ins Konzept, so wie wir es jetzt haben. Genauso wie wir zum Beispiel auch keinen Wein aus Napa haben. Ja. Das wird das andere Beispiel. Ich würde die gern vielleicht manchmal im Sortiment haben, aber passt nicht bei uns im Konzept, wir verkaufen das halt nicht. Weil nicht bekannt, teuer natürlich. Also da gibt's beide Beispiele, warum man halt manche Sachen nicht im Sortiment hat.
Und ich finde, damit hast du dann letztlich auch in deiner Weinhandlung oder in eurer Weinhandlung ein Profil, hast eine Ausstrahlung, eine Greifbarkeit auch für die Leute, dass du etwas hast, ein anderes nicht hast. Was ist dein Stil, dein persönlicher Stil? Könntest du den beschreiben?
Hier spricht der Matthias Polas aus Mainz. Es freut mich sehr, dass ich heute auch ein kleiner Teil eurer Podcast-Folge sein darf. Einige deiner Zuhörer kennen mich aus dem Laurenz in Mainz, in dem ich ja auch viele Jahre tätig gewesen bin. Und dort habe ich auch deinen heutigen Gast, den Bass, kennengelernt, als er vor fast 10 Jahren als junger Geisenheim-Absolvent nach Mainz gekommen ist und sich dort vorgestellt hat und bei uns in der Weinbar und im Restaurant mitarbeiten wollte. Er hat damals noch in Stephanshausen gewohnt, im Rheingau. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie er immer gesagt hat, ich liebe die Ruhe und ich bin so gerne hier draußen in Stephanshausen im Rheingau. Und wenn ich nach Mainz ziehen würde, das wäre mein Verderben, das würde mir nicht gut tun. So begann die Geschichte. Heute ist er fester Bestandteil des Laurenz, ist vielleicht auch Gesicht und viele Leute verbinden ihn mit dem Laurenz. Und es ist einfach schön zu sehen, wie er sich in den letzten Jahren hier entwickelt hat, etabliert hat. Schon damals, als ich ihn kennengelernt habe, war er wirklich ein ganz, ganz herzensguter, offener und interessanter Typ mit witzigen Sprüchen. Wir haben viel gelacht. Wir haben in den letzten Jahren viel gemeinsam probiert. Wir haben gekocht. Wir haben gemeinsam über Weine diskutiert. Aber auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig und das zeichnet ihn auch aus, er kann nicht nur über Wein reden, sondern er ist einfach ein ganz herzlicher Mensch, der immer ein offenes Ohr hat. Und so, haben wir uns vielleicht auch ein Stück weit gemeinsam entwickelt. Er kam aus Geisenheim mit seiner Vergangenheit als Banker, voller Enthusiasmus, geprägt ein Stück weit durch seine Weinreisen in die USA, aber auch nach Österreich. Hat viele Verkostungen mit seinem Vater besucht, sein Vater übrigens auch, möchte ich gerne an der Stelle nochmal erwähnen. Ein ganz, ganz toller Mensch, der, glaube ich, auch den Bass ein Stück weit geprägt hat und zu dem gemacht hat, was er heute ist. Und das ist immer, immer schön zu sehen. Wir waren damals im Laurenz, oder das Laurenz ist ja bis heute eigentlich noch sehr stark geprägt von regionalen Weinen, viel Riesling, viel Rheinhessen oder generell deutsche Anbaugebiete, aber eben auch viele Burgundersorten. Und ja, Schaumwein war doch auch immer schon ein großes Thema. Und ich glaube, jeder weiß, es ist relativ leicht, Leute für spannende Pinot Noirs oder Winzerchampagner zu begeistern. Und so war es auch beim Basso, dass sich sein Horizont da auch in die Richtung ganz schnell noch weiter geöffnet hat, was vielleicht dem Geldbeutel, aber auf jeden Fall der Freude am Wein immer gut getan hat. Und das macht uns bis heute auch immer noch Spaß, da spannende neue Dinge zu entwickeln. Das Schöne für mich und für meine persönliche Entwicklung war tatsächlich, dass ich schnell gemerkt habe, dass mit Bass jetzt jemand im Laurenz ist, der so eine Weinkompetenz mitbringt, der Lust hat, das Ganze auch weiterzuentwickeln. Denn mir ist es doch immer so ein bisschen schwer gefallen, loszulassen. Ich hatte in der Zwischenzeit mein Studium abgeschlossen, mein Referendariat beendet, wollte eigentlich mehr in den ursprünglichen Bereich, in die Juristerei gehen, habe es aber irgendwie nie so richtig geschafft, loszulassen. Und der Bass hat mir die Möglichkeit gegeben, da wirklich entspannt abzugeben. Er hat das Ganze dann so in seiner eigenen Art übernommen, ohne jetzt irgendwie alles umzustellen, sondern hat irgendwie die alten Dinge, ich sag mal, bewahrt und vieles neu entwickelt und mit den Eigentümern, mit Christoph und Andreas, weitergeführt und ausgebaut. Man hat auch ja, relativ schnell gemerkt, dass die Holländer irgendwo eine Handelsnation sind. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie er zu Andreas und Christoph gesagt hat, Weineinkauf, das sind doch keine Kosten, das ist einfach nur sinnvolles Investment. Alles, was wir hier im Keller haben, das wird ja nur besser, das wird ja nur mehr wert. Und wir können unseren Kunden einfach spannende Erlebnisse bescheren. Und so ist es ihm gelungen, den Keller des Laurenz immer weiter auszubauen, in alle möglichen Richtungen, alle Weinstile hat er mittlerweile im Angebot. Und es macht einfach Spaß zu sehen, aus welchem Fundus er da zehren kann und Weine anbieten kann. Auch was den Einkauf betrifft, da war er kreativ, hat schnell geschaut, was gibt es zum Beispiel in meinem Heimatland, was gibt es in den Niederlanden, wo kann man Weine einkaufen, wo schlummern noch Schätze in alten Kellern und so findet man doch die ein oder andere Rarität zu sehr, sehr fairen Preisen bei ihm auf der Karte oder wenn man sie nicht auf der Karte findet, kann man ihn auch immer fragen und er taucht in die Tiefen des Kellers ab und findet immer die passende Empfehlung oder ein ganz verstecktes Schätzchen. Inzwischen ist der Bass in der ganzen Weinwelt, glaube ich, in Deutschland und fast schon darüber hinaus wirklich bekannt. Natürlich der niederländische Dialekt, seine herzliche Art und seine offene Art machen ihn natürlich zu einem absolut liebenswerten Menschen. Ich glaube, es ist nicht nur der Wein, der ihn mit so vielen Leuten verbindet, sondern es ist wirklich so diese Fähigkeit, Menschen mitzunehmen, alle ernst zu nehmen, immer ein offenes Ohr zu haben, was ihn zu so einem tollen Freund macht. Und ich freue mich einfach, ihn meinen Freund nennen zu dürfen. In der Zwischenzeit ist Stefan Zhausen ein Stück weit Vergangenheit geworden. Der Bass wohnt mitten in Mainz, mitten in der Mainzer Neustadt. Viele kennen ihn, viele lieben ihn. Auch über die Weinszene hinaus ist er total bekannt durch seine witzige Art und durch seine lockeren Sprüche. Man kann schon fast sagen, glaube ich, dass die Mainzer Neustadt für ihn so ein Stück weit neue Heimat geworden ist. Nur vielleicht eine Ausnahme gibt's, wenn zu später Stunde das Brabantlied, das die Hymne sozusagen seines Heimatbundeslandes in den Niederlanden irgendwo gespielt wird, dann kriegt er immer so ein verschmitztes Lächeln ins Gesicht. Die Augen werden ganz leicht glasig und dann sieht man doch, dass sein Herz irgendwo in Tilburg in den Niederlanden schlägt. Aber ich glaube, er fühlt sich mittlerweile bei uns hier in Mainz, bei uns hier in Deutschland so wohl und wir können uns glücklich schätzen, so einen tollen und empathischen und enthusiastischen Menschen in unserer Mitte zu wissen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine tolle Folge, habt viel Spaß, gute Gespräche und vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte.
Ja, es ist Es weckt auch ständig, ne? Das finde ich auch, das finde ich auch das Schöne an Wein. Bei mir hat es angefangen, würde mich gleich auch mal interessieren, wie es bei dir ist oder war. Bei mir hat es angefangen, ich habe vorher schon gesagt, mein Vater war sehr Österreich-Deutschland geprägt, sehr Weißwein geprägt und im Rotwein war es dann halt Bordeaux. Mhm. Und bei mir hat es angefangen, so mit sehr, sehr kräftiger Rotwein. Also ich wirklich angefangen habe, Wein zu trinken, so wirklich für mich selbst Wein zu trinken, ne? Außer was ich mit meinem Vater immer mal wieder getrunken habe, war es Priorat, war es Toskan, aber so volle Kanne, Rioja, viel Holz, viel Extrakt, Alkohol, so hat es bei mir angefangen. Es sind immer noch Weine, die ich ab und zu mal gern trinke, wirklich sehr, sehr gerne. Meiner Meinung nach wird das zu wenig getrunken. Ich habe noch so ein paar Freunde in der Szene, womit ich das teilen kann. Und da freue ich mich auch immer drüber, aber das genau ist nicht mehr so das Hauptthema für mich. Ich weiß, vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich trinke natürlich was wir alle gern trinken. Ich trinke sehr, sehr gern Schaumweine. Ich trinke natürlich auch sehr, sehr gern Burgunder, obwohl ich mittlerweile auch sagen muss, vor allem in der Preisentwicklung der letzten 5, 8 Jahren, ich mache da manchmal einfach nicht mehr mit, weil ich es einfach nicht einsehe. Ich bin gerade richtig hart in so Sangiovese-Trip gelandet, Sangiovese, Nebbiolo, weil ich schon das Gefühl habe, dass in Italien im Moment kriegt man noch sehr, sehr gute Value-for-Money-Weine. Und was ich sehr, sehr gern trinke, das muss ich natürlich nicht vergessen, wird meine Meinung auch noch immer leider zu wenig getrunken noch, ist Riesling. Ich liebe Riesling, ich liebe gereifte Riesling, aber ich merke auch, wenn man weggeht mit Weinleute, wer bestellt noch eine Flasche Riesling?
Ganz selten. Ja? Also es ist zwar hochgesprochen und wir feiern den Riesling, aber eigentlich habe ich auch das Gefühl, wird er relativ selten getrunken oder bestellt, egal in welcher auch Qualitätsstufe. Also das könnte man in der Tat intensivieren. Oder manchmal auch so aus der Bubble auch rausholt. Also es ist eine Bubble, die trinkt natürlich ganz gerne dann auch manchmal Riesling, aber das dann eben auch nach außen noch mehr transportieren, weil es ist unser USP. Es ist im Prinzip das, was wir mit mehr oder weniger am besten können und was wir auch mit einer gewissen Einzigartigkeit im weltweiten Vergleich können. Von dem her bin ich da bei dir. Sollte man das, also kann man es gar nicht genug feiern oder eben das Leben. Bei mir...
Nein,
ich... Entschuldige, bei mir war es mehr oder weniger immer in der auch Entwicklung, dass es sich so entwickelt hat, wie ich es verstanden habe. Das fing damals vor 30, 35 Jahren an, fing das irgendwie mit deutschen Weinen an, weil ich die irgendwie gerade verstanden habe. Deutsche Wein war langsam am Aufblühen. Es war interessant, das so ein bisschen mitzubekommen. Man konnte in die Gebiete reisen, konnte da so eine... konnte es kennenlernen und langsam auch verstehen lernen. Dann bin ich relativ schnell nach Kalifornien gezogen, habe da ein paar Jahre gewohnt und da waren die Napa-Weine oder beziehungsweise auch teilweise Central Coast, waren da auch so richtig am Aufblühen, waren auch relativ günstig. Du hast da tolle Cabernets, hast du für $20 bekommen, was ja heute undenkbar ist. Also eben teilweise auch
gut. Ja, die Zeiten sind leider vorbei. Ja,
ich weiß, also selbst ein Insignia hat damals, ich glaube, $60 gekostet, also ein Phelps Insignia oder ein Maya von Dalle Valle hat $120 gekostet, Cine Canon hat damals $80 gekostet, also es war halt alles sehr, sehr viel günstiger.
Und wann war das genau, ohne
2000. Zu verraten, Also 98, 2000 die Zeit.
Okay.
Und da habe ich die Weine kennen und lieben gelernt, bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen und habe mich ins Burgund verliebt. Und das war halt auch in einer Phase, wo Burgund noch überhaupt kein Thema war, wo das eigentlich total schwer war, auch im Restaurant oder überall zu verkaufen. Und wo du eben auch damals Chassamorashi hast du halt für $20 bekommen. Also es war schon günstig und man konnte viel probieren, konnte es entdecken, aber es war halt dann immer schwer, das dann zu verkaufen. Und jetzt, wenn ich meine Zeit heute anschaue, ich mag halt alles, was extrem karg ist, was ganz, ganz stark reduziert ist, was unlaut ist, was leise ist, was wenig Aromen hat, was eine krasse, markante Säure hat, was richtig eckig, kantig ist. Also so kurz vor dem Schmerzbereich finde ich total großartig. Also wo du den Wein richtig suchen musst, wo du dich reinarbeiten, reinnerden musst, wo du dich damit auseinandersetzen musst und Sachen, die zu laut sind, sind mir meistens auch zu laut. Also ich trinke das auch. Und
also, also du wirst dich mal kurz unabhängig vom Preis zu Hause keinen Sine Canon mehr aufmachen.
Das ist einer der wenigen Weine, die ich nach wie vor gerne sammle, also die ich gerne noch kaufe aus der Erinnerung und dann teilweise auch aus einem gewissen Investment heraus. Das kann man auch gut finden oder nicht gut finden. Daher kaufe ich da, wann auch immer ich was bekomme. Aber um jetzt eine Flasche zu trinken, eigentlich eher weniger.
Ah, okay.
Da gibt es andere Weine, die ich faszinierender und reizvoller finde. Aber doch, kaufe ich jedes Jahr oder wann auch immer ich sie bekomme, kaufst du irgendwas, um damit zu spekulieren oder es wegzulegen? Oder
nicht? Nein, ich mag sowas gar nicht. Ich mag sowas gar nicht. Ich finde es, jeder soll da natürlich machen, wie es für ihn passt.
Obgleich du, dass du aus der Finanzbranche kommst und eigentlich Geld für dich eine gewisse Wertigkeit hat. Ist das beim Wein für dich dann eher schwierig?
Keine Ahnung. Ich meine, Geld war mir damals wichtiger wie jetzt. Und ich sage immer so, wenn Geld mir so wichtig gewesen wäre, dann hätte ich lieber im Finanzbereich geblieben, weil ich sage immer so, ich verdiene jetzt viel weniger wie vorher, aber ich bin ein viel glücklicher Mensch. Also mir geht es nicht ums Geld. Und natürlich kriegt man die Frage oft, ne? Ich habe jetzt, ich muss jetzt kurz dran denken, weil ich habe jetzt seit Jahren, ich war Jahre auf der Suche nach einem Weinkeller hier in Mainz, ja, um meine Weine zu lagern. Und das größte Teil meiner Weine lag immer noch in den Niederlanden. Ich habe jetzt, nach jahrelanger Suche endlich einen Keller hier gefunden, einen guten Keller, einen Gewölbekeller. Und da habe ich die vor 2 Wochen eingeräumt, ja. Und dann habe ich.
Oh, herrlich.
Ja. Ich bin dann in die Niederlande gefahren, habe meine Sachen da abgeholt, ich habe meine Sachen hier alles eingesammelt und ich habe die erstmal da nur rübergefahren und runtergetragen. Das war schon eine ziemliche Aufgabe. Es geht nicht um Tausende von Flaschen, es geht um ein paar hundert Flaschen, aber Gewölbekeller, Treppe, Steil und da alles runter. Und dann habe ich mir sau viele auch Sachen so gefunden, weil ich bin ein bisschen chaot da. Ich habe das immer über die Jahre gekauft, gesammelt, aber nicht so richtig angelegt. Also ich habe da viele Sachen auch gefunden und gedacht, oh krass, habe ich das noch, habe ich das gekauft? Überhaupt nicht mehr gewusst. Und echt wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Und dann habe ich natürlich schon, denkt man dann, boah, ich habe dann alles da hingestellt, erstmal in den Keller. Und das sind glaube ich, nicht so mega viel, 400 Flaschen, 500 Flaschen vielleicht. Und da steht man da und denkt, boah, das ist schon ein Batzen Geld. Dann habe ich natürlich schon mal kurz gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich habe damals das für 30 Euro gekauft, die Flasche ist jetzt vielleicht 150 wert. Aber verkaufen, nein, dafür ist es dann doch ein zu großer emotionaler Wert. Ich habe auch viel zu viel Bock, die Weine irgendwann aufzumachen, diese Weine zu probieren, zu teilen mit Menschen. Wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommen würde und ich bin irgendwann wirklich finanzieller Ruin und irgendwas Blödes ist passiert und ich brauche wirklich dringend Geld. Natürlich verkauft man das denn, ja, keine Frage. Aber ich habe es nicht vor.
Aber verstehe mich nicht falsch. Also zum einen ist für mich der Part des Spekulierens nicht das Wichtigste dabei. Geld ist mir auch nicht so sehr wichtig, sondern zum einen, dass ich die Weine irgendwann gereift trinken kann. Weil gereift könnte ich sie mir nicht leisten. Wenn sie dann irgendwann reif werden würden und es ist einfacher, keine Ahnung, Muslana auslesen oder Muslana Kabinett jetzt zu kaufen, als dann in 15 Jahren irgendwann nachzukaufen und dann einen vierfachen Wert zu bezahlen. Das gleiche eben teilweise mit Burgund, das teilweise mit Rhonewein.
Rhonewein
zum Beispiel finde ich großartig, wenn du die jung kaufst. Und einen gereiften Contrieu, einen 20 Jahre alten Contrieu ist großartig. Und wenn du sowas gereift nachkaufst, dann zahlst du halt so viel mehr. Aber es gibt eben, und das sind für mich auch so ganz klare Spekulationsweine, die ich dann in dem Sinne nicht missbrauche, wie andere. Das würde ich zum Beispiel mit Burgund, ich würde es teilweise mit KPK würde ich es auch nicht machen, dass ich die zum Spekulieren kaufe. Sondern das ist dann zum Beispiel Sine Canon, die eben teilweise da ihr Image auch mit Leben und Pflegen, dass damit spekuliert wird. Also das ist aber ein ganz kleiner Teil. Der größte Teil der Weine, die ich selber für den Keller kaufe, sind, um sie irgendwann mal gereift zu trinken. und mich da jetzt schon drauf zu freuen, also in 10, 20, in 30 Jahren.
Okay, okay. Ja, okay, aber dann, das verstehe ich absolut und das ist bei mir natürlich genauso. Und ich muss aber schon, natürlich jucken bei mir ab und zu auch die Hände, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir als Beispiel Les Oreilles. Mhm. Ne? Les Oreilles kostet eigentlich gar nichts. Ja? Und wenn man dann sieht, dass man das in Singapur verkaufen kann, über Kataviki von mir aus, für 400, 500, 600 Euro der Pulle, natürlich denkt man ab und zu, das ist ein gutes Geschäft. Ja? Aber irgendwie, ich tue mir da echt schwer, vor allem auch nicht die Weine, die wir geschäftlich kaufen, weil das geht natürlich alles auf Vertrauensbasis. Ja. Ist mir auch immer
wichtig, gegenüber den Händlern.
Sau wichtig.
Ja, dann nicht irgendwie selber, und das macht den Markt ja auch irgendwo kaputt. Wenn man dann das sagt, ich bringe das selber in den Drittmarkt rein und oder in den Sekundärmarkt rein. Und ja.
Aber du weißt selbst auch, es gibt genug, die das machen. Ne? Ich meine, das beste Beispiel ist, ohne irgendwie Namen zu nennen, ne? Ein ziemlich renommiertes Weingut aus dem Burgund, was jetzt seit kurzem selbst ihr Vertrieb macht, haben dann gesagt, ja, okay, wir haben einfach gemerkt, dass die Weine von uns, statt auf die deutsche Karten zu landen, immer in Deutschland gekauft werden, aber wir konnten das tracen und die Weine landen alle irgendwie in Asien, da werden irgendwie Lots irgendwie da eben verkauft. Das ist halt scheiße, weil gleichzeitig meckern wir Händler, Gastronomen alle rum, dass die Preise so, so hochgetrieben werden. Und wenn man dann selbst das daran mit an Teil nimmt, ich könnte das auch einfach nicht. Obwohl es natürlich manchmal schon, dass man denkt, ja, es ist schon einfacher Weg, um Geld zu verdienen. Aber auch da denke ich dann immer doch langfristig und denke, ja, was bringt es dich langfristig, wenn man dann kein Allocation mehr kriegt und, was ich vorher schon angesprochen habe, diese Vertrauensbasis dann einfach nicht mehr da.
Finde ich auch ganz viel mit Weitsicht zu tun. Das ist auch was man erstmal lernen muss. Ich wurde, als ich relativ jung war, als ich irgendwie 25 war, auch auf einer relativ eigenen Ebene, ich sag mal, missbraucht, weil ich einen ganz guten Zugang zu Weinen hatte. Und jemand mich angezapft hat und gefragt hat, ob ich von Wein XY aus Champagner XY damals eine Palette bestellen kann, weil er ihn selber nicht bekommen hat und hat ihn dann unter der Hand mit 30% Aufschlag weiterverkauft. Und ich habe mir mehr oder weniger in dem Augenblick bei dem Händler nicht nur meinen eigenen Arm kaputt gemacht, obwohl ich einfach jemandem Gefallen tun wollte. Ich war halt so dumm. Ich wusste es nicht, was da mit dem Wein passiert. Und ich finde, diese Verantwortung muss man erst lernen und man muss eben auch sich der Verantwortung für den Markt, für den Händler, für den eigenen Betrieb und dann eben auch für die Konsumenten bewusst werden, wenn man ja nie weiß, wo die Weine dann gelagert werden und was da eben passiert.
Definitiv, ja. Definitiv. Und ich finde auch, bei uns ist natürlich, ob ab und zu, wenn man ein reiner Gastronomiebetrieb ist, dann ist natürlich klar, dass die Weine, die du kaufst, nur ausgeschenkt werden, ne? im Idealfall. Aber da wir dieses Mischkonzept haben, Handlung und Gastronomie, haben wir natürlich mit sowohl Winzer, aber auch mit Händler oft diese Gespräche von, hey, wir haben bestimmte Weine, ein Händler hat bestimmte Weine und die sind nur für die Gastronomie, die sind nur vom Ausschank, die soll einfach nicht weiterverkaufen. Ja. Da muss man erst diese Vertrauensbasis natürlich auch aufbauen, dass ich sage, hey, nein, du kannst mir da vertrauen, verkauf mir nicht Wein, die kommen bei uns auf die Karte, die wird, keine einzige Flasche wird im Tracing gehen. Und das ist mir auch immer sehr, sehr, sehr wichtig, dass es so ist. Erstens natürlich, weil ich auch gerne unsere Zuteilung behalten möchte. Aber ich finde das auch total wichtig, dass die, und dann kommen wir wieder bei diesen Spekulations Thema. Ich finde es dann auch echt wichtig, dass die Weine bei uns getrunken werden, von fairem Preis getrunken werden, statt dass die einfach von irgendwelcher Typ gekauft wird und wieder weiterverkauft wird, weil man verliert dann natürlich als Händler, aber auch als Produzent natürlich ein bisschen Bezug auf die Leute, die Weine trinken, und das wird dann als irgendwie als Wertanlage gekauft, und das finde ich irgendwie, keine Ahnung, Ich finde es halt.
Und man weiß eben nicht, wo die, und das darf man nicht unterschätzen, die Weine gelagert wurden. Ich fand das mit deinem Keller interessant. Wie bist du auf dem Keller gekommen und was waren die Parameter da für dich? Also hast du eine Anzeige in der Zeitung gehabt? Hast du alle Winzer gefragt, war, ob die irgendwas kennen? Und war die Temperatur wichtig? War Luftfeuchtigkeit? War die Sicherheit wichtig?
Silvio, ich war natürlich, wenn man seine Schätze, für seine Schätze ist natürlich alles wichtig. Ja. Also Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sicherheit, alles ist war mir da wichtig. Und keine Ahnung, ich habe da mal mehr, mal weniger mit dieses Kellerthema beschäftigt. Aber ich würde schon sagen, seit ich eigentlich dann endgültig entschieden habe, in Deutschland zu bleiben und in Mainz, war das schon jahrelang ein Thema, um was zu finden. Mhm. Aber einen gescheiten Keller zu finden, ich habe keine Anzeige gestellt. Ja, das ist total schwer, weil dann entweder ist es zu warm, entweder ist es zu kalt. Zu kalt eher nicht, aber eher zu warm. Dann ist es zu feucht. Dann ist hier meist natürlich, umso näher man am Rhein ist, hat man manchmal Hochwasser, dann sieht der Keller unter Wasser. Also das ist alles nicht so einfach. Und irgendwann habe ich dann auch wieder aufgehört mit Suchen. Und Suchen war dann eher immer, wie du sagst, Leute ansprechen, hey, kennst du jemanden? Und jetzt war das eigentlich reiner Zufall, würde ich nicht sagen, aber meine beste Freunde, der Matthias, den kennst du vielleicht, Polas, der hat auch das Lauerns eigentlich mit aufgebaut. Der hat einen Freund, ja, und die haben eine Wohnung gebaut in der Altstadt hier in Mainz. Und der hat gesagt, ja, das Haus, das gehört die Schwiegereltern von seinem Kumpel, und unter dem Haus ist, glaubt er, ein ziemlich großes Gewölbe, und sein Kumpel wird das wahrscheinlich nicht benutzen. Also kam immer so random auf dieses Thema. Dann habe ich gesagt, du kannst mir mal in Kontakt bringen mit dem Kumpel von dir. Und dann frage ich einfach mal, ob das wirklich so ist und ob ich mir das mal anschauen kann. Und, ja, das war alles vor 2-3 Monaten. Und dann habe ich Stefan angerufen von, hey, der Matthias hat gesagt, ihr habt da unter eurem Haus einen Gewölbekeller. Stimmt das, dass ihr die nicht benutzt oder nicht benutzen werdet? Also nein, wir haben genug Platz, und das steht schon jahrelang leer. Das Haus gehört seinen Schwiegereltern. Der Opa war Getränkehändler, hat das sein Lager da gehabt, und seitdem ist es nicht benutzt worden. Und könntest du dich vorstellen, das zu vermieten? Also wo, keine Ahnung, muss ich meine Schwiegereltern fragen, aber komm doch erstmal vorbei und schau dich mal an. Mhm. Und dann bin ich da hingeradelt, und ich komme da in den Hof rein, ich gehe da die Treppe mit ihm runter, und Silvio, das war wirklich, als ob man eine Lotto gewonnen hat. So habe ich mich gefühlt. Wie kennst du dieses Gefühl? Man kommt die Treppe runter, und das war perfektes Gewölbe. Echt, alles war perfekt. Man geht 3 Treppen runter, es ist Temperatur perfekt, Luftfeuchtigkeit, ich habe es nicht gemessen, aber vielleicht nicht perfekt, aber echt gut. Riesig, riesig, riesig. Und dann habe ich das angeschaut, und ich war so direkt total aufgeregt. Oh ja, boah, das war einfach so wirklich, als ob man eine Lotto gewonnen hat. Und dann, also und gefällt dir es? Ja, gefällt mir so gut. Wie viel wollt ihr dafür haben?
Riesenthema. Ja, das ist ein Riesenthema. Also, weil,
ja, natürlich.
Also Keller gibt es teilweise schon, egal wo, auch in Berlin, Hamburg, tralala. Aber wenn du dann hörst, was du dort im Monat dann dafür teilweise zahlen musst, kannst du dir echt, so viel kannst du gar nicht vertrinken. Also damit du das dann irgendwo in Relation setzt. Also ganz wichtiges Thema und schwierig.
Ja, total. Und deswegen habe ich auch gesagt, was, nicht zu viel aufregen, bitte. Das ist total cool jetzt hier, aber wahrscheinlich wird es unbezahlbar sein, ja, und dann kam da ein Preis raus, und das war so mehr als fair.
Oh, schön.
Und dann habe ich gesagt, oh ja, wie cool. Habe ich ihm direkt gesagt, Deal machen wir. Die Keller ist aber so groß, das sind die 120 Quadratmeter. Und dann habe ich direkt gesagt, das ist viel zu groß für mich. Dann habe ich einen anderen Freund, der auch, der wohnt hier auch in Mainz, der ist auch krasse Weinfreak, sammelt noch viel länger und viel mehr, als es ich tue. Und dann habe ich ihn angerufen. Ich sage, hey Timo, du suchst auch schon lang Keller. Ich habe jetzt was gefunden. Willst du den Keller mit mir teilen? Also ich komme mal schauen. Und der war natürlich auch direkt begeistert. Und ja, haben wir, können wir den Keller auch noch teilen. Also ist auch die Mietkosten sind da nochmal durch zwei zu teilen. Also ja, das war wirklich, das ist auf jeden Fall dieses Jahr ein meiner Highlights gewesen, dass ich endlich mal gescheite Lagerfläche für die Weine habe. Und ich habe vorher schon erwähnt, ich habe die jetzt darüber gefahren, muss sie alle noch einsortieren. Ich habe jetzt Weinregale geholt und ich muss das alles jetzt auch, ich will das alles jetzt gescheit machen, eintragen in Excel oder irgendwas. Also noch viel, viel zu erledigen.
Aber es ist ja auch Spaß, es ist ja eine Art Hobby, aber das ist nicht eine Art, das ist ein Hobby, was man richtig zelebrieren kann, gerade wenn du dann auch so einen Wohlfühlort hast, wo du eben reingehen kannst. Ich war für einige Kunden richtig intensiv auf der Suche und es gibt halt teilweise professionelle Lösungen, aber es gibt wenige Lösungen, wo du selber hingehen kannst und dir deine Weine eben holen, aussuchen kannst, sondern du musst sie dir dann schicken lassen und es ist auch da im professionellen Bereich relativ schwierig, da was zu finden und eben was erschwinglich ist, was auch teilweise, was versicherbar ist. Also wenn du jetzt wirklich große Werte hast, wenn du da mehrere tausend Flaschen oder so liegen hast, dann musst du die auch versichern lassen. Und kaum eine Versicherung macht das mit, wenn du nicht irgendwie noch einen dritten Ausgang, tralala und so weiter hast. Also die Parameter, die da gesetzt werden, ist auch super schwer. Also Weinlagern ist manchmal gar nicht so einfach. Und dann umso schwieriger, um den Kreis wieder zu schließen, wenn man privat irgendwo Wein kauft von irgendjemand. Man sollte immer gucken, wo die Sachen gelagert wurden. Da wird so viel
schon
die Weine sind dann kaputt.
Ja, deswegen kaufen wir zum Beispiel auch per se keinen Wein auf dem Sekundärmarkt. Weißt du, wir kaufen da wirklich gar nichts. Wenn wir mal gereifte Weine kaufen, ist es wirklich nur direkt vom Weingut, oder von bestimmten Händlern, wo ich weiß, die über Jahre lang diese Vertrauensbasis aufgebaut haben, wo ich weiß, okay, die haben das bei denen einfach gelagert gehabt oder es kommt wirklich aus einer sehr, sehr zuverlässigen Quelle. Das ist das einzige Mal, wenn wir mal sowas gereift kaufen. Aber das meiste, wenn man bei uns auf der Karte die Jahrgangstiefe schaut, 95% die Weine haben wir selbst gekauft und selbst weggelegt.
Großartig.
Ja, ja. Und da muss ich schon echt die Jungs, also Andreas und Christoph, echt Credits geben. Die haben am Anfang an, 2015 dann angefangen, haben die direkt angefangen, Weine wegzulegen. So mit Jahrgang 14 war das dann. Ne? Und ja gut, 14er, 15er gibt es jetzt leider nicht mehr, weil die natürlich über die Jahre auch weggetrunken sind. Aber die haben immer zum Beispiel große Gewächse groß eingekauft. Was ist groß? Für unsere Verhältnisse groß. So 30 Flaschen pro Lager oder so. Und dann von den 30 Flaschen pro Lager haben die erstmal alles weggelegt und dann vielleicht mal einen Jahrgang auf die Karte gemacht. Aber das war immer so Lagerbestand, so gereift, 12 bis 18 Flaschen wirklich so langfristig lagern
gedacht. Kalkuliert ihr dann nach? Also geht ihr hin irgendwie nach 1, 2, 3 Jahren und sagt, okay, wir hauen da 10% drauf, weil das sind unsere Lagerkosten? Oder?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das können vielleicht viele Leute, die jetzt zuhören, nicht verstehen, aber so wirtschaftlich denken wir dann oft vielleicht nicht, dass wir denken, oh, was sind genau unsere Lagerkosten, was sind unsere Lagerkosten pro Flasche? Das wäre natürlich eigentlich gut, das zu machen, aber da arbeiten wir doch ein bisschen mehr so mit, ich sage so Fingerspitzengefühl. Ja. Wir schauen, was haben wir von den Wein bezahlt damals. Und natürlich, wenn wir jetzt im Fall von großen Gewächs reden, wenn wir damals 20 Euro für ein GG bezahlt haben und damals das GG 50 Euro Abhof gekostet hat, das kostet jetzt zum Beispiel 65 Euro Abhof oder 70, dann kommt da einfach ein fixer Aufpreis drauf. Wir ziehen immer dann natürlich an den aktuellen Jahrgang, plus dann für gereift. Machen wir so, würde ich mal sagen, muss man kurz rechnen, 5 Euro pro Jahr, so grob. Ungefähr. Aber auch da gibt es bei uns auch keine richtige Regel. Die meiste große Gewächse kann man bei uns jetzt, würde ich so sagen, trinke für gereift, für Abhofpreis plus 30, 35 Euro. Grob. Ja.
Super.
Ja. Aber ja, das war alles, das muss ich einfach echt auch die Jungs zu danken, dass die schon sehr früh viel gekauft haben. Muss aber auch sagen, dass das damals war es auch in der deutschen Markt, wir haben vorher mal kurz über das Burgund-Thema geredet, aber auch in der deutschen Markt war es damals einfacher. Mittlerweile muss man auch bei manchen Betrieben für jede Flasche kämpfen. Mhm. Und es wird auch immer im deutschen Bereich manchmal immer schwieriger, um da wirklich Sachen wegzulegen und dann eine anständige Menge zu kriegen. Und das nervt mich manchmal auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man dann denkt, hey, wir reden hier nicht über irgendwie 300 Flaschen GG, weißt du? Und, manche Weingüter muss ich dann diskutieren, über ob wir dann halt 12, 18 oder 24 Flaschen von einer bestimmten Lage kriegen. Und dann denke ich mir, ey, natürlich muss man immer schauen, dass man das so ehrlich wie möglich verteilt.
Ist ja auch schwer für ein Weingut. Aber also wen letztlich hat man ja meistens nur eine feste Menge. Wenn man eine gewisse Bekanntheit dann irgendwo erfährt, kriegt man neue Kunden. Wie teilt man das denn auf? Macht man es den neuen
ja, Kundenrecht
oder den standardisierten alten Kunden, die einen schon über Jahre begleiten? Ja. Nimmt man denen was weg? Die sind dann sauer. Die wollen natürlich dann auch von diesem Bekanntheitsgrad, den sie ja auch mit aufgebaut haben, ein wenig profitieren oder wollen da eben auch geltlich von profitieren. Was macht man richtig, was macht man falsch? Ist schon schwierig, glaube ich. Da will ich auch nicht die Verteiler sein.
Natürlich hast du da voll recht, das ist schwierig. Aber ich denke mir bei, also ohne irgendwie jetzt auch wieder irgendwie da auf bestimmte Weingüter einzugehen, denke ich mir, wenn man einen Botschafter vor Ort hat, ne, und wirklich ein krasses Botschafter für dein Weingut, ist es dann wirklich so, macht es dann wirklich so einen Unterschied, ob du jetzt 12 oder 24 Flaschen dir gibt? Und natürlich gibt er, wo fängt es an und wo hört es auf, das verstehe ich alles. Aber ich habe keine Lust, irgendwie für 6 Flaschen dann wieder auf die Knie irgendwo hinzugehen und zu betteln um ein paar mehr Flaschen. Da habe ich echt keine Lust mehr drauf.
Was machst du dann? Sagst du, leck mich?
Würde ich gerne ab und zu mehr machen, ja. Aber da wir halt natürlich in größere Konstellationen zusammenarbeiten und alle dann natürlich Einspracherecht auch haben, haben wir da auch intern natürlich oft Diskussionen. Es gibt so 2, 3 Weingütern, würde ich jetzt sagen, okay, für mich gibt es das nächste Jahr in Schlauchers nicht mehr. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, weil es immer wird jedes Jahr diese Diskussionen gibt. Aber ja, wie gesagt, ich verstehe auch die Argumente von den Kollegen, die sagen, ja, wir brauchen dieses Weingut, das ist ein wichtiges Weingut. Ja, aber am liebsten, wenn ich es für mich allein entscheiden darf, ich bin auch immer ein sehr emotionaler Mensch, würde ich sagen, leck mich. Für dich gibt es noch 10 andere Weingüter.
Was ja letztlich oftmals auch so ist. Dann ist es halt eine Entscheidung, die man irgendwo treffen kann. Und ja, also es ist, ich habe Verständnis für beide Seiten. Es ist für beide Seiten nicht einfach. Und ja, es ist, aber so manchmal ist ja diese Tür, die sich dann schließt, die Chance, etwas Neues zu entdecken und was Neues mit aufzubauen, was Neues, auch zum neuen Produzenten wieder Vertrauen aufzubauen und mit ihm zusammenzuarbeiten und eine neue Geschichte dann letztlich wieder zu haben, die man erzählen kann. Und das finde ich dann eigentlich manchmal auch.
Finde ich auch schön. Nein, man muss natürlich auch, ich bin auch immer für neue Sachen zu entdecken, die Karte zu entdecken und immer wieder coole neue Sachen zu zeigen, aber man braucht auch die Klassiker. Ne? Es gibt auch, es gibt halt bestimmte Sachen, die sind halt wichtig, vor allem wenn man mitten im Weinanbaugebiet ist hier, gibt es halt bestimmte Sachen. Dafür kommen auch manche Gäste zu dir, weil die sagen, hey, wir wollen dieses Weingut trinken. Also da muss man, ja, man kann auch nicht immer, man braucht ein bisschen Klassiker, braucht man halt.
Und, haben wir ja genauso, wenn wir im Burgund sitzen, wir sitzen dort irgendwo im Lokal, dann wollen wir halt eben auch, keine Ahnung, Rumier, dann wollen wir
natürlich
sehen, dann wollen wir Verständnis sehen oder wie auch immer und freuen uns dann auch, wenn die noch preislich teilweise interessant sind, weil die halt vor Ort, die Lokale, das eben noch anders bekommen. Also daher ist das ja auch unser Anspruch, wenn wir woanders sind und so dann eben auch bei euch. Wenn die Leute bei euch vor Ort sind, dann wollen die halt auch gewisse Namen einfach sehen, weil sie sagen, ich möchte diese Harmonie zwischen Gastronomie und Winzer einfach dort vor Ort sehen, dass die miteinander zusammenarbeiten.
Und das ist, natürlich, und das ist genau... Und das ist genau mein Punkt. Das soll dann auch vom Weingut facilitiert werden. Das soll dann auch vom Weingut, weißt du, und dann, weißt du, das ist genau der Punkt, dass dann, es gibt manche Winzer, die verstehen das sehr, sehr gut. Die sagen, hey, die Gäste, die internationale Sommelier, weiß ich was, die kommen zu bestimmten Läden und wollen unsere Weine trinken. Dann sollen wir das irgendwie auch möglich machen. Ja, und natürlich aber ich will mir nicht so viel in das Thema reinsehen, dann kann man sagen, okay, da gehen halt 30 Flaschen GG extra nach Tokio und nach New York, ist natürlich alles auch wichtig, natürlich, um dich da auch, aber man will auch, dass die Botschafter vor Ort, beste Beispiel ist Le Soufflot in Meursault, du hast es gerade berühmt angesprochen, da konnte man, jetzt auch nicht mehr, da konnte man Raveno trinken, den normale Chablis Village, konnte man für 40 Euro im Restaurant trinken. Der kostet hier bei der Importeur, das letzte Mal, als ich bestellt habe, vor viele Jahren, hat er schon 85 Euro netto gekostet. Aber der Le Soufflot sagt einfach, ja, nein, wir haben mit Raveno diese sehr langjährige Beziehung. Raveno findet es wichtig, dass die Weine hier für einen fairen Preis getrunken werden und nicht ein einfacher Village für 150, 200 Euro auf der Karte steht. Und ich glaube, nur so funktioniert es.
Ja.
Aber ja, die Zeiten sind leider auch vorbei. Raveno kostet 48 Euro mehr in Le Soufflot leider.
Naja, aber wie gesagt, dann muss man sich eben auch ein wenig verändern, anders orientieren. Sind da Trends für dich wichtig? Also findest du Trends in der Weinwelt für dich von Relevanz oder ist das für dich alles überbewertet und lässt dich eher grinsen, wenn da manche meinten, sie müssten immer irgendwelche bestimmten Weinstile, sei es Reduktion, sei es Natural, sei es Amphore oder was auch immer, jetzt
was
übermäßig feiern?
Was ich wirklich mag, also um ganz kurz zu deiner Frage zu antworten, nein, Trends sind mir absolut nicht wichtig. Ich würde sagen, absolut unwichtig. Ich finde, dass auch dieses, du hast jetzt Reduktion angesprochen, Reduktion ist das beste Beispiel, vor ein paar Jahren, sowohl in Burgund als auch hier in Deutschland mit Riesling, hieß es Reduktion, Reduktion, Reduktion. Alle springen auf den Reduktion-Zug drauf und dann irgendwann ist es wieder langweilig, alle Weine schmecken gleich, was steht hinter der Reduktion? Jetzt geht es wieder eine komplett andere Richtung. Und ich finde, ist doch so. Ja. Ich meine, natürlich gibt es noch im Burgund ja Pierre-Yves Collet oder hier gibt es Schäfer-Fröhlich, die immer diese reduktive Stilistik haben. Aber das ist einfach eine Handschrift von Weingut. Finde ich super. Ja? Aber dass dann alle das irgendwie versuchen zu kopieren und zu imitieren, finde ich irgendwie eine absolute Quatsch. Und dann in ein paar Jahren ist es wieder was anderes. Ich liebe Winzer, die einfach sagen, okay, das ist meine Stilistik oder ich will da und da hin. Und die nicht unbedingt auf jeder Hype-Trend halt mit springen, die einfach ein eigenes Stilistik haben und auch dahinter stehen. Und das finde ich auch viel dann einfacher zu vermitteln. Ja. Ich finde es auch viel cooler, wenn es so eine eigene Identität, einen eigenen Charakter hat. Also nein, ich meine, was sind für dich zum Beispiel jetzt dann so Trends? Ich meine, weil ich mich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftige, wie erfahrst du das so, dass dann jetzt, was wäre jetzt zum Beispiel ein Trend so im
ganz viel Kommunikation. Also zum einen die Kommunikation mit den Kollegen, dann durchs Probieren, wo man es eben automatisch mehr oder weniger herausschmecken kann. Dass viele Winzer das jetzt gerade anwenden, dann Social Media ist ein Riesenthema dabei, wo man merkt, dass das ein oder andere stärker publiziert wird, wobei man da immer ein wenig auch aufpassen muss, was gerade von wem publiziert wird, weil manche suchen das halt mehr oder weniger als Grundlage, um sich selber in Szene zu setzen. Und ich finde, Auslandtrends sind teilweise interessanter, als wenn du halt in Deutschland, Österreich schaust, weil ich finde, das Ausland hat dann schon oftmals die Nase ein bisschen weiter vorne als wir. Also Sprichwort, wenn oder Stichpunkt Kalifornien, wenn du da schaust, was dort ausgeschenkt wird, wie, in welche Richtung es dort geht, mit welchem Bewusstsein die das dort leben. Und das eben auch über eine gewisse Beständigkeit, dann kann man davon eigentlich ausgehen, dass das in 6 bis 9 Monaten irgendwann hier auch angesprochen wird. Oder der englische Markt ist nach wie vor ein Riesenthema, was dort gelebt wird. Ja, das wird dann hier irgendwann auch fundamentiert werden oder aufgerufen werden. Teilweise auch Frankreich finde ich nach wie vor total spannend, wenn du siehst, bei verschiedenen, was die leben, was die suchen, was die präsentieren. Da gibt es in diesem traditionellen Bewusstsein eine ganz andere Sensibilität. Das finde ich ganz, ganz großartig. Also ich schaue eher ins Ausland als nach Deutschland und finde es dann interessant, wie sich diese sehr phlegmatische Weinwelt nach und nach immer wieder entwickelt. Und das macht dann Spaß. Also das dann einfach auch für sich selber zu prüfen, zu gucken, ob sowas in Deutschland irgendwie ankommen würde, Sinn machen würde. oder ob es wirklich dann teilweise ja. an das Land gebunden ist, weil nicht jede Sache funktioniert hier auch. Champagner ist ein Versprechen, das die meisten halten. Ein Cremant de Loire Rosé von Ackermann ist die Wahrheit, die sich nicht aufspielt und, wenn man ehrlich ist, die seltenere und interessantere Eigenschaften von beiden ist. Die Blase ist dieselbe, die Methode ist dieselbe, der Aufwand ist derselbe. Handlese, strenge Pressregeln, das heißt 100 Liter Most aus 150 Gramm Trauben. Dieselbe Maßgabe wie in der Champagne, zweite Gärung in der Flasche, mindestens 12 Monate auf der Hefe. Im Fall der Reservelinie noch mehr. Was sie unterscheidet, ist der Fluss, der das Tal formt. Die Loire ist kein Strom, der Macht ausstrahlt. Sie ist der längste Fluss Frankreichs, träge und breit und silbergrau. Mit Sandbänken, auf denen Haubentaucher brüten und Tuchsteinklippen. Ja, der Tuchstein, in dem man seit Jahrhunderten Keller kriegt. Das ist Frankreich. Das ist Frankreich, wie es wirklich ist, bevor es sich in Szene setzt. Und diese Wahrheit, flaschenfertig einzufangen, ist das Projekt der Maison Ackermann seit 1811. Also es geht um einen Belgier, einen Keller und das Jahr des Kometen. Und um genau zu sein, geht es um Jean-Baptiste Ackermann. Geboren am 24. Juni 1790 in Brüssel. Seine Eltern? Bescheidene Leute. Sein Großvater war Bauer. Was aus diesem Kind werden sollte, hätte niemand vorhergesagt. Und dann kam er mit 20 Jahren nach Saumur und erkannte, dass dieser Ort alles besaß, was guter Schaumwein verlangt. Mit 20 Jahren, unglaublich. Also, was verlangt ein guter Schaumwein? Zum einen einen perfekten Boden. Hier ist es Tuffstein. Also dieser weiche Kalkstein, den die Loire über Jahrtausende abgelagert hat, so porös und nachgiebig, dass man ihn aushöhlen kann wie ein Brot. Die Keller, die Ackermann 1811 in den Felsen trieb, sind bis heute die höchsten Troglodyten-Keller der gesamten Region. Kilometerweite Gänge, in denen die Temperatur konstant bleibt und die Feuchtigkeit kontrolliert wird und die Flaschen auf den Latten liegend wie schlafende Gäste, die auf die richtige Zeit warten. Die Wasserstraßen, das ist nicht zu verkennen. Wenn man sich alle Weinregionen der Erde anschaut, werden die erst dann erfolgreich, wenn sie Transportwege hatten. Also hier die Wasserstraßen, die Loire als Transportweg nach Paris. Der gesamte Schatz der längsten Weinregion Frankreichs in einem Flussnetz gebündelt. Und dann, denn wir reden hier über Schaumwein, war da die Technologie. Ackermann war der erste Mensch im Loire-Tal, der die Methode traditionell auf lokale Weine anwandte. Also denselben Prozess, den man in der Champagne entwickelt hatte, hier im Westen erstmals repliziert. 1811 war nicht irgendeins dieser Gründergeist-optimistischen Jahre, die irgendwie gut ausgehen. Es war das Jahr des Kometen, der in ganz Europa als einer der besten aller Zeiten gilt. Weil ein ungewöhnlich heller Komet den Herbst begleitete, die Reben sich in Wärme sonnten und die Trauben reiften wie selten. Der Cremant de Loire wurde 1975 per Dekret als AOC anerkannt, am 17. Oktober, falls man Jubiläen mag. Er streckt sich über 250 Kilometer entlang der Loire, von der Touraine im Osten bis nach Anjou im Westen und umfasst rund 3150 Hektar dedizierte Rebfläche. Aus diesem Gebiet produzieren über 200 Winzer jährlich rund 15 Millionen Flaschen, das ist keine Nische mehr. Und was den Cremant de Loire besonders macht, ist sein Regelwerk. Handlese, obligatorisch, Ganztraubenpressung mit strenger Ertragsgrenze und mindestens 12 Monate Hefelager auf der Flasche. Strenger als die generisch-französischen Cremant-Vorgaben von 9 Monaten, die für alle anderen Appellationen gilt. 12 Monate auf der Hefe bedeutet, die Blasen werden feiner, die Textur wird cremiger. Die Aromatik entwickelt jene Brotigkeit, jenen Biskuit-Unterton, der guten Schaumwein vom billig unterscheidet wie eine Orchidee von einer Plastikblume. Für den Rosé sind im Cremant de Loire mehrere Sorten erlaubt. Der Rosé von Ackermann basiert auf Cabernet Franc, Pinot Noir und Grelot. Eine Kombination, die nicht zufällig ist, sondern jede Sorte für eine präzise Aufgabe eingespannt. Drei Sorten, drei Aufgaben, eine Loire. Und Ackermann lagert seine Reserve-Cuvées über die gesetzliche Mindestzeit hinaus. Das ist die Entscheidung, die den Unterschied macht. Nicht im Budget, sondern in der Qualität. Mehr Zeit im Keller bedeutet mehr Hefekontakt, mehr Komplexität, mehr von jenem feinen Biskuit-Nachhall, der einen guten Cremant von einem sehr guten unterscheidet.
Jean-Baptiste Ackermann. Er kannte mit 21 Jahren, ohne Erfahrung, ohne Familientradition im Weinbau, ohne das Kapital, das solche Projekte normalerweise erleichtert, dass die Loire ein Fluss ist, der mehr verdient als Stille. Dass der Tuffstein tief genug ist, um Keller darin zu graben, die kein Thermometer brauchen. Dass die Methode traditionell, damals noch fest in der Champagne verankert, nicht an eine Region gebunden ist, sondern an eine Wahrheit. Dass Hefe und Zeit, Kälte und Druck aus gutem Traubensaft große Schaumweine machen können, wenn man sie lässt. Der Reserve Rosé 2024 ist der Beweis dieser Erkenntnis, 213 Jahre nach dem Gründungsjahr. Er kommt aus dem schwersten Jahrgang des letzten Jahrzehnts. Aus drei Sorten, die das Loire-Tal auf drei verschiedene Weisen beschreiben. Mit dem Kräutercharakter des Cabernet Franc, der kirschigen Beerenfrucht des Pinot Noir und der salzigen Frische des Grolot. Der Keller hat sich kaum verändert, die Methode auch nicht. Die Blasen sind dieselben. Und das Versprechen auch. Kein Aufspiel, keine Imitation. Nur die Loire in ihrer besten Laune. Vielen Dank für dieses großartige Schaumweinerlebnis der Maison Ackermann und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Und wenn dich dieser außergewöhnliche Rosé-Schaumwein interessiert, schau in die Shownotes, da findest du die Bezugsquellen.
Das stimmt voll. Aber was wäre für dich zum Beispiel jetzt so ein ganz so, vielleicht gibt es auch nicht, aber so ein aktueller Trend, wo du sagst, hey, das ist aktuell sehr, sehr, ja, so
Topic, zurück zur Klassik. Also ich finde, gerade wird die Klassik ja richtig intensiv mit einem ganz eigenen Bewusstsein wieder wahrgenommen. Das ist egal, wie du es vorhin auch sagtest, Sangiovese, Piemont. Dass man erkennt, warum eben ein Barolo ein Barolo ist oder warum Chianti was ganz Besonderes ist und dass man das nicht unbedingt neu erfinden muss, warum die Rhone so großartig ist. Das ist Elsass. Elsass ist ein Riesentrend, den keiner wahrnimmt. Also es sind teilweise großartige, auch Pinots aus dem Elsass, fantastisch und sehr, sehr außergewöhnlich, die kaum jemand auf dem Schirm hat, die sich aber entwickeln werden. Bordeaux wird wieder ein Trend, finde ich. Selbst, also jetzt auch teilweise mit dieser Preissituation, die dort ist, mit dem auch sich selber in Frage stellen, haben die ganz eigenen Fokus darauf. Diese klassische Art ist ein Riesentrend und ich finde eben auch, das klassische Napa ist ein Trend, weil du vorhin Napa erwähnt hast. Also die wirklich etablierten Weingüter, die einen richtig, richtig spannenden Stil haben, die großen Namen, die dann auch wiederum nicht so teuer sind im Vergleich zu anderen europäischen Gewächsen, wo du sagst, ich habe Weine, die unglaublich lange liegen und lagern können, die aber teilweise großartig sind oder einzigartig sind in ihrer Art. Also da, diese klassischen Sachen sind für mich der Trend und das Bewusstsein dahin, auch mit dieser Neudefinition der Gesamtweinsituation, wo man, also viele Leute fragen sich ja, muss man Wein trinken, welchen Wein muss man trinken? Und dann, wenn man Wein trinkt, dann ist es nicht dieses, wir brauchen irgendwas Freakiges aus der Übersättigung raus, sondern wir wollen einen Klassiker haben, wo wir sagen, okay, das wollen wir jetzt trinken, das wollen wir verstehen und darum ist die Weinwelt das, was sie ist.
Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr über diese Antwort von dir, weil ich sage immer, es gibt den Grund, warum wir Klassiker Klassiker sind. Ja? Und das heißt nicht, dass man nicht seine Ohren und Augen offen halten sollst für neue Entwicklungen und offen sein für neue spannende Sachen. Aber wie gesagt, es gibt einen Grund, warum Klassiker Klassiker sind. Und ich finde doch immer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine größten Weinerlebnisse, die ich habe, die ich bis heute, wo ich weiß, ey, diese Wein habe ich da und da getrunken mit diese Leute, das waren halt bei klassische Weine. Und das heißt nicht, dass ich auch mal wilde, neue, spannende Sachen probiere, sehr gerne sogar. Aber ja, letztendlich komme ich dann doch immer wieder zurück bei den Klassikern. Ja. Und Klassiker heißt aber nicht, weil das finde ich schon wichtig dann noch zu sagen, Klassiker heißt nicht, dass es teuer sein muss. Klassiker heißt, nein, aber das wird oft so verwechselt, auch nicht verwechselt, aber so, weil so, oh ja, weil Klassiker meint er natürlich ein Lafite Rothschild, ein Combe Lafond, ein Le Flair. Nein, natürlich, das sind Klassiker, aber es gibt, ich meine eher von der Stilistik hat Klassik. Ja. Ja, wenn man jetzt, weil wir vorher von Spiemont geredet haben, da gibt es Ich glaube auch, und teilweise ist es natürlich Klimawandel geschuldet. Die können jetzt auch anders arbeiten. Ne? Es gab einen Grund, warum die irgendwann in der 80er gesagt haben, okay, wir gehen jetzt auf kleine Fässer, weil die Weine einfach jünger zugänglich machen wollten. Aber mittlerweile werden die Weine, die Trauben werden jedes Jahr reif, die können trotzdem in große, ne, in Botti ausbauen und die Weine sind jung schon zugänglich. Also ich meine, ja, mit Klassis eher von der Ausbauart halt Klassis. Und ja, also ich bin sehr froh, dass du den Trend so wahrnimmst. Ich habe das, aber wie gesagt, ich beschäftige mich auch nicht so viel mit Trends und ich bin auch zu wenig da wirklich so vielleicht unterwegs. Aber es freut mich sehr, weil ich liebe die Klassiker. Ja,
geht mir genauso. Und ich habe das Gefühl, dass man in den Niederlanden nochmal eine andere Verbindung zu den Klassikern hat. Also, dass man die dort nochmal.
Inwiefern meinst du das?
Ich hätte gedacht, das ist mehr Bordeaux, Burgunder, Loire, Norditalien-Trinker sind als die Deutschen zum Beispiel. Die Deutschen sind so ein wenig also hätte ich das Gefühl oder täusche ich mich da?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich kriege natürlich oft auch die Frage, von wie ist es in den Niederlanden?
Und bist du mehr Niederländer oder Deutscher in deinem Weinbewusstsein? Also gibt's da überhaupt Unterschiede? Beschreibt ihr Weine anders? Seht ihr Weine anders?
Ich glaube nicht. Ich glaube im Großen und Ganzen, egal ob Niederländer, Italiener, Spanier, Deutsche, dass die Leute, die sich mit Wein beschäftigen, so alles so ein bisschen ähnlich beschreiben. Ich weiß nicht, aber ich glaube das, ja. In den Niederlanden, ich habe in den Niederlanden, finde viele Leute schwierig zu verstehen, aber ich habe eigentlich gar keine Weinkontakte in den Niederlanden, weil ich außer mein Vater, mein Onkel, womit ich natürlich viel Wein getrunken habe. Und ich kenne mein ganze Wein berufliche Wein wie sagt man das Reise hat in Deutschland angefangen, also meine ganzen Kontakte sind hier und ich kenne mittlerweile natürlich schon ein paar Leute in den Niederlanden, aber wenn zum Beispiel immer so aus der Sommerreise und so kommen und die kommen dann bei uns was trinken hier, ich kenne keine. Okay. Die einzige, die ich kenne Kollege, die ich sehr schätze, sind Shannon und Peter, die haben ein paar Restaurants in Amsterdam, Weinkamel, Schäbskamel, große, tolle Gastronomen. Aber sonst kenne ich da keinen und finde ich das dann auch schwierig zu sagen, was wird da getrunken, ne, in den Niederlanden. Ich habe immer das Gefühl, dass natürlich in unserer Bubble, worin wir uns befinden, trinken, glaube ich, alle relativ ähnlich vielleicht. Aber so die Standard-Niederländer, das regt mir ja schon immer ein bisschen auf. Die trinken halt Billigweine aus Südafrika, Chile, Argentinien. Und wenn ich da auch im Supermarkt oder halt auch im Gallengall, das ist halt so ein Spirituos oder so ein Getränkehändler, wenn ich da rumlaufe, da sehe ich immer nur irgendwelche Weine von Übersee stehen. Und dann denke ich mir oft, das Nachbarland, Deutschland, wo wir sind, da gibt es so tolle Weine und das sind die meisten Niederländer zum Beispiel überhaupt nicht bewusst, wenn ich auch mal so rumfrage, gut, in unserer Familie ist es natürlich anders, aber so, wenn ich einfach mal auf dem Geburtstag bin und frage mal die meisten, wenn man über deutsche Weine redet in den Niederlanden, dann kennen die halt irgendwie Black Tower, Blue Nun, wirklich so absolute Schrott.
Ja, ich dachte, ihr wärt da qualitätsbewusster und ihr wärt da wesentlich tiefer in dem Thema drin, aber es ist diese Verallgemeinerung, die man manchmal vielleicht gar nicht haben sollte. Und mich interessiert es immer, wie andere Nationen Wein beschreiben. Also wie Japaner Wein beschreiben, wie teilweise natürlich Kalifornier Wein beschreiben, Franzosen Wein beschreiben. Und das hat mich bei den Niederländern immer total interessiert, wie die, wenn die dieser Weinszene sind, Wein beschreiben, weil, und so komme ich darauf, ihr habt ja so richtig krasse Schimpfwörter. Also ihr seid ja richtig extrem, oder täusche ich mich da? Aber ihr habt ja manchmal so...
Nein.
Ja so, und ich denke, wenn das ist ja auch eine emotionale Sache und wenn ihr dann sowas Emotionales wie Wein beschreibt, das muss ja auch so krass sein. Oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
Nein, ich finde es schwierig zu generalisieren, weil ich kenne wenig Leute, die in den Niederlanden mit Wein arbeiten und dementsprechend weiß ich nicht, wie die Wein beschreiben, aber wenn ich nur für mich selber rede, dann... hast du da schon recht. Ich bin, wir haben krasse Schimpfwörter. Ich bin immer sehr offen, sehr direkt. Da musste schon am Anfang auch die Leute erst ein bisschen mit klarkommen hier. Wenn mein Scheiße ist oder beziehungsweise wenn ich den nicht gut finde, sag das auch einfach. Ich kann aber auch, ich sage nicht, der Wein ist scheiße, Punkt. Ja, ich begründe immer, warum dieser Wein mir nicht gefällt. Und bin da immer ganz, ganz ehrlich. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das wird meiner Meinung nach auch zu wenig gemacht.
Ist ja hilfreich auch für dein Gegenüber. Also ist ja für einen Produzenten, für den Händler. Natürlich. Wenn du sagst, es ist nicht mein Geschmack, muss ich nicht scheiße sagen, aber es ist nicht mein Geschmack. Und man kann es begründen und sagen,
man muss natürlich,
dann so und so, dann kann der andere damit arbeiten. Dann kann er sagen, das möchte ich ja von meinen Konsumenten auch, von meinen Kunden, dass die zu mir sagen, nee, ist nicht mein Geschmack, weil der ist mir zu dünn, zu dick, zu kräftig, zu leicht, was auch immer.
Ganz genau. Ich finde das zum Beispiel auch hier immer, wir kriegen natürlich mittlerweile, haben wir natürlich auch das Glück, dass wir nicht mehr unbedingt die Weine uns suchen müssen. Machen wir natürlich schon, weil es uns Spaß macht. Aber wir kriegen natürlich mittlerweile nach 10 Jahren auch sehr viel Weine angeboten, weil Leute uns kennen und wollen, dass wir die Weine verkaufen. Und da gibt es ein paar Beispiele von so Jungwinzern. Ich sage immer, jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich sage, sonst kriege ich nächste Woche kriege ich wieder 10 Pakete zugeschickt. aber jeder, aber das meine ich wirklich erst, jeder darf immer anfragen. Geht natürlich schon auf der Art und Weise, wie man anfragt. Manchmal, du hast es bestimmt auch schon erlebt, manchmal kriegt man so random 12 Flaschen geschickt, ja, ohne irgendwas, ohne Ankündigung. Dann denke ich mir, hä, wieso? Und wenn du so deinen Wein verkaufen musst, dann kann das ja schon nicht gut sein. Aber wenn die einfach ein E-Mail schreiben oder uns anrufen und einen Termin ausmachen, dann darf jeder vorbeikommen und die Weine zeigen. Mhm. Und auch wenn es, ich sage jetzt, vor allem jetzt in der heutigen Markt ist natürlich, nehmen wir auch nicht Neues auf, weil es einfach ein bisschen schwierigere Zeiten sind. Aber trotzdem, komm vorbei, wir probieren das offen und ehrlich. Und das war schon immer so, wir haben immer einfach gesagt, was wir denken. Und da kamen ein paar Beispiele von Winzer, die wir jetzt im Sortiment haben, Jungwinzer, die über 3-4 Jahre zu uns gekommen sind. Wir haben die Weine mit denen probiert. Wir haben immer ganz ehrlich gesagt, das gefällt uns nicht so gut aus diesem Grund, das gefällt uns sehr, sehr gut, bist auf einem guten Weg, vielleicht musst du da nochmal schauen, vielleicht kannst du da. Und dann hatten die Winzer, hat man so diese über die 2, 3, 4 Jahre diese Entwicklung so verfolgt. Und dann war irgendwann, okay, ja, geil, jetzt passt es und jetzt nehmen wir die Weine auf. Und im Nachhinein war es dann für mich oder für uns immer sehr schön zu hören, dass wirklich ein paar Winzer dann gesagt haben, ey, wie cool, ich komme immer, bin immer so gern zu euch gekommen, weil ihr eine weniger Leute seid, womit ich so wirklich ernsthaft austauschen kann. Weil oft ist es dann doch so auf Verkostungen, dass alle sagen, ist alles lecker, ja, ist alles toll, und gehen wieder. Und wie du vorher auch schon gesagt hast, das bringt dich einfach nicht weiter. Ja, und ich finde immer, wenn irgendwas nicht gut ist, muss man es sagen, wenn irgendwas gut ist, muss man das natürlich auch sagen. Aber so diese ehrliche, konstruktive Feedback. Und ich will auch nicht, ich muss da irgendwie zu wichtig machen, aber das ist, ich habe einfach gemerkt, dass das für viele Jungwinzer schon sehr, sehr hilfreich ist.
Wo sollen sie sonst die Informationen herbekommen? Also das ist ja, wenn man selber zum Beispiel kocht, dann findet man es natürlich entweder gut oder nicht gut, aber man braucht ja...
Meistens findet man es richtig gut, wenn man selbst kocht.
Dabei Wein getrunken hat. Aber nur wenn jemand anderes sagt, nee, das ist nicht so gut, weil vielleicht zu wenig Salz dran oder... alles eine Farbe oder was auch immer, dann weiß man, wie jemand anderes es sieht und kann sich daran entweder entwickeln oder selber auch bestätigt fühlen. Das heißt ja auch nicht, dass der andere recht haben muss. Und so ein Winzer ist ja oft alleine. Also es ist ja, dass die viel zu tun haben und sich selten jeden Tag irgendwo hinstellen und sagen, probiert meine Weine. Und wenn dann alle irgendwie nur sagen, ja, ist super und lecker, dann hilft das nicht. Also daher berechtigte, bewusste, nicht unbedingt Kritik, sondern Anmerkungen sind mehr als hilfreich.
Ich finde das auch sogar für Winzer eine absolute Voraussetzung, dass man viel probiert. Ja? Es gibt, man merkt, finde ich, wenn ein Winzer, Winzerinnen, wenn die viel probieren und viel unterwegs sein und viel auch andere Anbaugebieten und immer wissen wollen, was ist das, warum schmeckt das so? Das sind oft die Winzer, die bessere Weine machen. Ja? Und es gibt viele, die vielleicht mal von der Nachbar probieren. Ich sage nicht, dass er gerne gute Weine machen kann, aber das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und also ich würde einfach immer alle Winzer, aber auch Sommelier
ist. Ja, auch Weinhändler.
Sagen,
Also es ist ganz wichtig, dass
probieren.
Weinhändler
Natürlich, natürlich,
also andere Programme durchprobieren und dann einfach argumentativ stark sind, dass sie einfach sagen, okay, ja klar, mein Cabernet, bla bla bla, ist so und so aufgrund dessen und ich habe den damit und damit verglichen. Und sich selber dann vielleicht auch in Frage stellen, das Programm dann danach ausrichten, beziehungsweise sich auch bestätigt fühlen.
Ja, und dann trotzdem passiert es oft, dass man, oder öfter mal, dass man denkt, habe ich das angekauft? Habe ich das, weißt du, man probiert immer mal wieder und irgendwann denkt man, ah ja, ich weiß ein bisschen, wie es
Ja.
funktioniert, aber dann kommt trotzdem immer der Punkt, dass man denkt, ich weiß eigentlich gar nichts.
Ja.
Und das finde ich aber auch das Schöne am Wein, dass man immer, sobald man das Gefühl kriegt, oh, ich bin echt gut, ich weiß, ich kann gut verkosten, ich habe was drauf und ich hab ein bisschen einen Fühler dafür von. Und dann kommt man wieder und dann, ja, dann probiert man wieder was und oder kauft irgendwie wieder an und denkt man, ich weiß eigentlich gar nichts. Und dieses, dass man dann wieder direkt mit zwei Füßen auf dem Boden steht, das finde ich auch das
Total wichtig,
Schöne an
ja.
Wein. Ich weiß nicht, deutsche Wort kenne ich nicht, aber dieses, manchmal ist es einfach so humiliating, weißt du, und finde ich auch schön.
Ja.
Man soll sich auch nicht dann irgendwie zu wichtig machen.
Deswegen dachte ich, dass wir einen Wein probieren, der vielleicht gar nicht so gängig ist. Also ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ob du damit vertraut bist oder ob das für dich vielleicht auch eine Neuerung ist. Ein Gebiet, was für mich selber ganz, ganz weit oben auf der entweder Wunschliste oder auf der Unbekanntenliste war, das war Italien, Sardinien. Ich hatte überhaupt keine Berührungspunkte zu Sardinien. Und so einer der berühmtesten Produzenten ist ja Argiolas. Und deswegen dachte ich, Vermentino di Sardegna, also von Argiolas, Nemeri. Das heißt übersetzt mehr oder weniger so Sonnenuntergang, Abenddämmerung, Abend. Und man hat versucht, bei dem Wein, 2011 war der erste Jahrgang, den sardischen Wein, diese Weißweinstilistik komplett neu zu denken, dass man ohne Oxidation gearbeitet hat, dass man die Primäraromen versucht herauszuarbeiten, dass man mit ganz, ganz wenig Schwefel überhaupt gearbeitet hat, dass der angenehm leichten trotzdem präsent ist, dass die Säure recht moderat ist. Und das finde ich ist eigentlich ganz, ganz gut gelungen bei dem.
Ich muss dir erstmal ganz ehrlich sagen, dass ich mir mit sardische Weine und aber eigentlich auch grundsätzlich so italienische Weißweine nicht so gut auskenne. Ich könnte zum Beispiel auch nicht sagen, wie riecht, schmeckt ein Vermentino.
Ja.
Aber ich meine, wenn ich jetzt mal, ich habe ihm jetzt, die Beleuchtung hier bei mir in der Wohnung ist nicht optimal, aber der wirkt von der Farbe relativ dunkel und reif.
Ja, und das als 23er, also der hat schon eine volle Farbe, hat eine ganz, ganz präsente Farbe, das finde ich eigentlich recht angenehm.
Aber der Wein, ich hatte ihn irgendwie rein von der Optik und von der Nase, hatte ich ihn mir. Der Wein ist auch schön frisch. Das ist, ich hatte erstmal gedacht, oh, das ist schon reif und vielleicht ein bisschen plump. Hatte eine schöne Frische. Ja, also angenehmer Wein. Der ist. Das glaube ich, ist im Holz ausgebaut, nur im Stahltank,
Ist nur
glaube ich,
Edelstahl
oder?
ausgebaut,
Ja,
ja.
genau. Habe ich das vorher richtig verstanden, dass die mit sehr wenig Schwefel arbeiten? Weil so schmeckt es für mich zum Beispiel nicht. Schmeckt für mich eher so, schmeckt für mich klassisch, gut klassisch, aber nicht irgendwie, ist nicht wild oder
Geht
so. Ist sehr
auch gar nicht in
straight
die
und
Richtung. Also
sehr.
sie versuchen eben auch, also
Nein.
natürlich Handlese, dann versuchen sie die Trauben relativ schnell auf 10, 12 Grad runterzukühlen, um diese frische Frucht zu erhalten. Der wird komplett ohne Sauerstoff, also unter Sauerstoffausschluss gepresst und
Okay.
dann über 15, 20 Tage bei 16, 17 Grad vergoren und dann nur Edelstahl. Ein paar Monate auf der
Okay.
feinen Hefe, kein Holz, um diese Klarheit, die Reinheit zu erhalten.
Und wie, weil du hast vorher angedeutet, na, du hast auch nicht so viele Berührungspunkte vielleicht mit sardischer Wein gehabt, du warst da ein bisschen, wie bist du zu diesem Wein gekommen?
Ich fand
Weil ich finde es total spannend, ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, so heute einen sardischen Wein zu probieren.
eigentlich auf Umwegen, weil ich Rhol, also Vermentino ist in der Provence oder in Südfrankreich heißt der Rhol. Da habe ich ihn öfters mal probiert und war teilweise sehr, sehr begeistert, überrascht. Dann gibt es ja einige bekannte Produzenten in der Toskana, die Vermentino anbauen. Und ich hatte oftmals die Situation in der Weinhandlung, dass Leute auf Sardinien Urlaub gemacht haben und da kamen und fragten, wir haben eine tolle Weine probiert, das Übliche, haben sie auch sardische Weine und ich musste es, also ewig, bis ich mich daran getraut habe. Es ist ja manchmal eben auch so, dass man so ein, man braucht einen Bezugspunkt, man braucht so einen Einstieg, man braucht manchmal einen Wein, der einen selber begeistert. Und bis ich einen Wein gefunden habe, wo ich sage, wow, das ist für mich ein Wein, den ich halt in der Toskana nicht finde. Also der eine ganz eigene Identität, eine eigene Identifikation, entweder für eine Rebsorte, für ein Gebiet, für eine Stilistik, für eine Machart hat. Und dann hat sich da, und damals auch mit Arjolas, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, hat sich für mich so ein Türchen aufgetan. Da habe ich gesagt, okay, lass uns das eine oder das andere mal probieren. Und es gibt es relativ wenig auf dem Markt. Aber dann eben auch so diese, jetzt gerade Arjolas ist sehr engagiert, was so autochthone Rebsorten, was traditionelle italienische Rebsorten angeht. Mhm. Also jetzt im weißen Bereich haben die noch Nuragos, Nasco. Im roten Bereich haben die Monica, Carignano und Bovalzado, also autochthone Rebsorten, die eben nur auf Sardinien zu finden sind oder hauptsächlich auf Sardinien zu finden sind. Okay. Und damit bekommt das Weingut eine Einzigartigkeit, wo ich sage, ja, sowas vertrete ich auch gerne.
Ja, ja, cool, cool. Ich kenne mich mit italienischen Weißweine echt sehr, sehr bedingt nur aus. Es spielt für uns in unserem Land auch keine Rolle.
Weil ihr ja Rieslinge habt, ihr habt es Rheingau, ihr habt Rheinhessen in der Nähe, ihr habt die Nahe und natürlich braucht ihr keine Weißweine irgendwie aus Italien und dann sucht man natürlich oftmals das, was man bei euch in den Regionen nicht findet, eben sprich die südeuropäischen, teilweise Rotweine, Roséweine etc.
Ja, aber auch da sehr, sehr, sehr bedingt. Ja. Ich muss echt sagen, dass bei uns schon echt so 80% unserer Weine schon deutsche Weine sind. Und die 20% ausländische Weine ist ja nach wie vor aus dem Restaurantzeiten noch Burgund und Champagner oder halt Frankreich, sehr Frankreich fokussiert. Und dann natürlich ein bisschen Italien, ein bisschen Spanien, aber wie du schon sagst, eher die kräftigere Rotweine. Ja, aber deswegen ist es echt total spannend, auch für mich so was zu probieren, weil ich probiere sowas auf Messen natürlich auch nicht, ne? Weil wir dann doch auf Messen auch probieren, man doch immer zu verkosten, was auch für einen Laden interessant ist. Nein, ich finde es, ich finde der Wein auch echt, ich würde es ja auch sagen, dass es nicht so ist, ich finde es ein guter Wein. Wo liegen wir hier preislich? Weil das finde ich immer auch schon wichtig.
Der liegt bei 14 Euro.
Ja, super.
Also ungefähr, genau, im privaten Bereich.
Ja, Endverbraucher, ja. Ja, oft geht es mir einfach darum, schmeckt's, ist der Wein harmonisch und was bei mir schon, weil wir vorher auch das Thema hatten mit zurück zum Klassiker und so, für mich ist es schon oft auch wichtig von zeigte Wein, auch nicht, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, zeigte Wein, wo der herkommt oder so, weißt du, ich finde das schon immer auch ein wichtiges Thema. Muss ein Wein natürlich nicht immer haben, aber es gibt auch bestimmte Weinstilistiken, wo es eher weniger um die Herkunft geht, aber eher um den Trinkerfahrung oder, aber mir ist es, ja, ich finde, das finde ich auch eine faszinierende Sache am Wein, dass man rausschmecken kann, im Idealfall, wo stehen die Reben, wo kommt der Wein her? Genau,
und aber beim Verkosten... Im Idealfall ist es ja dann so, dass man das rausschmecken kann, auch wenn man sich nicht gut mit Wein auskennt, wie teilweise Mosel-Riesling.
Genau.
Kannst du rausschmecken, ist ein Mosel-Riesling, auch wenn du dich nicht unbedingt super damit auskennst und probierst einen, hast 10 Rieslinge vor dir und selbst als ungeübter Weintrinker bist du in der Lage, den Moslaner vom Badener oder vom südafrikanischen Riesling oder vom elsischen Riesling zu unterscheiden bzw. ihn herauszuschmecken. Und dann bekommt der eine ganz eigene Daseinsberechtigung. Findest du, dieser Wein, der Vermentino Sardegna von Arjola, hat eine Identität, die besonders ist? Oder?
Ich finde es schwierig. Ich finde Wein insofern besonders, was ich vorher gemeint habe, ist, dass der wirkt, wenn man im Glas anschaut, dunkle Farbe, der wirkt von der Nase auch schon eher auf der reifere Fruchtseite, nicht auf der knackige Fruchtseite, ist am Gaumen dann aber trotzdem frisch. Das macht für mich der Wein schon besonder, weil ich den in erster Linie dann anders wahrgenommen habe. Ob das besonder ist in innerhalb des salischen Weine, ob das ein typischer Vermentino ist, das kann ich leider nicht beurteilen, weil ich mir einfach zu wenig mit der Rebsorte und mit das Anbaugebiet auskenne. Aber ich finde es, wie wir vorher auch schon gesagt, ich finde es ein toller Wein. Und wenn du sagst, es kostet 12 Euro, dann denke ich, das ist ein Wein, der sehr viele Leute abholt. Das ist ein Wein, der ist easy drinking, aber trotzdem hat es Anspruch. Das ist kein banale, fruchtige Trinkwein oder so. Also nein, mehr, ich finde es ein handwerklich sehr, sehr gut gemachter Wein.
Ja. Was ich zum Beispiel finde, was du vorhin sagtest, dass es manchmal schwer ist, ein Wein in seiner Balance zu kategorisieren, finde ich auf der einen Seite, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, aber beides im positiven Sinne, ist Balance eins der am häufigsten missbrauchtesten Wörter, weil es nichts aussagt, also nichts wirklich Konkretes. Es ist mehr ein Gefühl.
Nein, natürlich nicht.
Aber ja, ich finde, ja, genau. Balance kann trotzdem jeder, der sich auch nicht mit Wein auskennt, empfinden. Und du schmeckst sofort, wenn ein Wein unbalanciert ist, wenn der zu unausgewogen von der Säure, von der Süße, von der Kräftigkeit, vom Aromenbild, was auch immer ist. Und
weil es aber nicht stimmig ist.
Ne? Ja, genau. Und wenn es aber stimmig ist, wenn der Wein balanciert ist, kannst du es sofort spüren und dann kannst du es auch artikulieren, kannst es zum Besten geben, kannst es sagen.
Ja.
Und darum, finde ich, sollte man mehr über Balance reden, das aber bewusst. Also versuchen zu schmecken und nicht einfach nur, der Wein ist balanciert, sondern vielleicht auch warum er oder was, was einen dann fasziniert.
Ja, und ich finde das auch, und das habe ich vorher auch versucht zu sagen, aber ich finde das auch beim... es gibt oft auch kein richtig und falsch natürlich bei so einem Wein. Also und wie du sagst, balanciert sagt eigentlich gar nichts aus. Es ist ein Gefühl. Aber irgendwie geht es, finde ich, bei Wein oft um Gefühle. Ja, und was es gibt so unterschiedliche, das hört sich immer ein bisschen so einfach an, aber so viele unterschiedliche Geschmacken und deswegen. Deswegen ist es mir eigentlich oft auch so unwichtig, so einen Wein zu bewerten. Ich hasse zum Beispiel auch, natürlich verkosten, wir können jetzt, wie wir hier jetzt sitzen, den Wein verkosten und aus unserer Erfahrung also so teilen, wie wir beide diesen Wein erfahren, aber ohne den Wein wirklich so krass zu bewerten. Also ich finde den Wein gut, aber ich bin auch nur der Bass aus Mainz, der sagt, dass der Wein gut ist. Ja, weißt du, was ich meine? Ich finde, diese ganze Weinbewertungen, die es auch oft auch gibt, das finde ich ein totaler Quatsch auch. Ja, ich meine.
Für dich niemals eine Orientierung, dass du sagst, ich sehe dort, 0,0.
Ich finde das auch, ich habe einen guten Freund, der hat für einen bekannten deutschen Weinführer immer die Weine probiert, für ein bestimmtes Anbaugebiet. Und dann habe ich ihm immer so gesagt, hey, natürlich ist es total cool, ich habe oft gerne mitprobiert, aber dieses Ganze auch bewerten, Punkte und so, das finde ich so ein Quatsch, weil ganz ehrlich, erstmal macht es schon einen Unterschied, wenn man kurz jetzt von Rheinhessen reden, und man kann noch so objektiv sein, wie du willst, aber ob da jetzt Battenfeld-Wittmann vor dir steht oder da steht irgendwie ein No-Name-Winzer aus dem Hinterland von der B49 vor dir, man ist trotzdem beeinflusst, wenn man den Adler sieht, wenn man diese Etiketten sieht. Und deswegen, die Weine sollen blind verkauft, wenn man Weine bewertet, finde ich blind, das Allerwichtigste, eine gewisse Voraussetzung. Die Weine werden aber nicht blind verkostet, nie. Und deswegen finde ich auch diese ganzen Punkte und hier und da, ich finde das Quatsch. Und ich weiß auch nicht, natürlich hilft es manche Leute, die dann denken, oh ja, okay, ich kaufe mir nur Weine ab 90 Punkte, aber gefühlt sind auch 90% der Weine mehr als 90 Punkte. Weniger als 85 hat schon mal keine. Und deswegen finde ich es da unwichtig. Mhm. Also ich verkoste gerne, ich tausche mir echt gerne aus. Aber letztendlich soll der Wein einfach der Wein genießen können, soll er gut schmecken. Und ich mache da außer unserer Wein-Nerd-Runde oft nicht so in Wissenschaft raus, weil das schreckt auch viele Leute ab.
Zu kompliziert macht und zu verkopft macht und wenn man...
Ja, und das Das ist eigentlich schade, weil ich weiß nicht, wie du das erfährst, aber
es ist oft, wenn man, finde ich, wenn du es in der Tat zu verkopft und zu kompliziert machst und du gehst in die Kommunikation mit jemandem, der vielleicht nicht ganz so bewandert dabei ist, ist es schwierig, weil der natürlich das Bedürfnis hat, auch etwas sagen zu wollen. Oder es dann nicht sagen kann, weil du halt selber so super schlau redest und dann entsteht eine Disharmonie, wo der andere nicht, also aufhört, was zu sagen. Und dann verliert er die Lust am Wein. Also daher ist manchmal so dieses Downgrade, dieses verbale Downgraden, finde ich auch relativ gut und wichtig. Ist sowas wie das Glas für dich beim Verkosten wichtig oder bist du da
eher? Ja, ist mir schon. Nein, ist mir schon sehr, sehr wichtig. Aber auch da mache ich meistens keine Wissenschaft draus. Ich habe so meine Lieblingsgläser, würde ich mal sagen.
Welche sind das?
Ich habe natürlich immer, so wie natürlich viele Leute, die auch zuhören, wahrscheinlich Salto, war für mich immer Nummer eins. Dann habe ich aber, mein Vater zum Beispiel, der schwört beim Riedel, der hat immer nur Riedel. Der mag Salto überhaupt nicht, weil es für ihn zu fragil, zu dünn ist. Der mag auch ein bisschen was, dass er ein bisschen was in der Hand hat. Haptik finde ich da natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Ja.
Ich trinke diese Wein jetzt zum Beispiel aus dem, das liebe ich, dieses Glas. Ich weiß nicht sicher, ob das heißt, es ist The First. Ist auf jeden Fall von Schott Zwiesel.
Ja.
Das heißt, glaube ich, The First. Und das ist auch dieses Glas, das zum Beispiel eigentlich jetzt nicht mehr, glaube ich, aber immer auf der Weinbörse und immer an der GG-Verkostung vom VDP benutzt werden ist. Finde ich ein super Glas für Schaumweine, leichtere Weißweine, aber auch leichte Rotweine. Da trinke ich sehr, sehr gern raus und ich trinke da auch zu Hause überwiegend raus. Dann natürlich Zalto Universal mag ich sehr, sehr gerne. Und ich mag auch die Performance und Veloce Serie von Riedel. Mhm. Auch nicht alle Rebsorte. Ich mag das Veloce Riesling Glas sehr, sehr gerne. Ich mag dann aber beim Pinot mag ich eher das Performance Glas. Mag sehr, sehr gern. Das sind so die vier Gläser, wo ich am meisten trinke. Also The First, Zalto Universal, Pinot Performance von Riedel. Und dann wahrscheinlich, weil ich auch schon echt gerne so ein bisschen kräftige Rotweine, Cabernet Performance von Riedel. Das sind so die vier Hauptgläser. Ich finde, ja, wenn nur ein Glas mich auswählen dürfte, dann wäre es wahrscheinlich Universal trotzdem noch von Salto. Okay. Ich habe dann doch oft, obwohl ich habe das so oft geprüft oder getestet für mich halt persönlich, dass ich denke, hey, ich schenke einfach den gleichen Wein mal in vier verschiedene Gläser ein. Und ich sage immer, das Universal von Zalto ist vielleicht nicht das beste Glas, aber alle Weine zeigen sich, finde ich, oft schon okay, bis sehr gut. Mhm. Aber für mich macht es kein Wein kaputt oder so. Verstehst du, was ich meine? Und es gibt bei manchen anderen Gläsern, ist es wirklich so, okay, entweder ist es das perfekte Glas von dem Wein oder dann macht der Wein wirklich komplett tot. Ja, und das ist, ja, wie gesagt, das sind so die Gläser, die ich am meisten benutze, aber auch da, ich kann auch absolut verstehen, dass nicht jeder sich irgendwie sechs verschiedene Weingläser kauft, außer die Freaks natürlich. Und wenn ich kriege natürlich auch oft die Frage vom Kunden, von ja, welches Weinglas soll ich kaufen? Und dann gibt es natürlich auch die Hersteller, wo wir jetzt davon sprechen. Das sind natürlich auch ganz günstige Gläser. Und ich sage an die Leute, hey, wenn du normal zu Hause Wein trinkst, kauf ein Weißweinglas, ein Rotweinglas von anständigen Hersteller.
Ja.
Und das ist für die meisten Leute absolut ausreichend. Das
macht so viel aus und man braucht ja nicht von jedem 12 Gläser haben, aber so ein Glas oder zwei Gläser, wenn man es zwei trinkt, dann finde ich das also mehr als hilfreich und ja. Manchmal sitzt man vor einem Glas und denkt, Das hier ist kein Zweitwein, das ist die elegante, etwas frechere Schwester, die den großen Bruder heimlich überholt, ohne jemals laut zu werden. Pichon Comtesse Reserve 2021. Der Zweitwein von Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, aus dem Pauillac, aus dem Bordeaux. Ein Wein, der 2021 unter Bedingungen entstand, die selbst erfahrene Winzer noch Jahre später mit einem leisen Schauer erwähnen. Und doch steht er da. Vollmundig, poliert, seidig. Mit einer Frische, die man in diesem schwierigen Jahrgang kaum erwartet hätte. Der Name trägt Geschichte. Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, oft einfach als Pichon Comtesse genannt, ist einer der klassischen Super Seconds der Médoc-Klassifikation von 1855. Die Geschichte beginnt Ende 17. Jahrhunderts, als Pierre de Masure de Rosan Weinberge in dem kiesigen, windigen Gebiet zwischen Pauillac und Saint-Julien pflanzte. Direkt neben dem, was später La Tour werden sollte. 1894 heiratete seine Tochter Thérèse Jacques de Pichon Longueville und der Name wechselte. Über 250 Jahre blieb das Gut in der Familie. 1850, nach dem Tod von Baron Joseph de Pichon Longueville, wurde der Besitz unter den Kindern aufgeteilt. Die Söhne erhielten den Teil, der heute als Pichon Baron bekannt ist. Die Töchter, allen voran Virginie. Die Comtesse de Lalande bekamen den größeren Anteil und gaben dem Weingut seinen heutigen Namen. Virginie ließ das heutige Chateau bauen, inspiriert vom Hotel de Lalande in Bordeaux. Eine Frau, die in einer Zeit, in der Weinberge meist von Männern verwaltet wurden, das Ruder fest in die Hand nahm. Die Zeit ist knapp und reicht nicht, um die nächsten 150 bis 200 Jahre aufzuarbeiten. Im Jahr 2007 kaufte die Mehrheit die Familie Rousseau vom Champagnerhaus Louis Röderer. Seitdem investiert das Haus massiv. Neue Keller, Neupflanzungen und eine konsequente Umstellung auf biologischen und zunehmenden biodynamischen Weinbau. 2021 war das erste Jahr, in dem das gesamte Weingut organisch bewirtschaftet wurde. Und ausgerechnet in diesem Jahr schlug das Wetter erbarmungslos zu. Der Jahrgang 2021 in Bordeaux war ein Drama. Milde Winter, dann kalter, nasser Frühling. Blütenprobleme, Mehltau, der vor allem den Merlot und teilweise auch den Cabernet Sauvignon stark betraf. Im Pichon Comtesse lag der Ertrag nur etwa bei 15 Hektoliter pro Hektar. Fast 70% unter dem normalen Niveau. Am Ende der Ernte blieb nur eine strenge Selektion und die Entscheidung, Qualität über Quantität zu stellen. Der Grand Vin entstand mit einem extrem hohen Cabernet Sauvignon-Anteil von 88%. Für die Reserve bedeutet das 56% Cabernet Sauvignon, 36% Merlot und 8% Petit Verdot. Der Petit Verdot musste die Lücke füllen, die der dezimierte Merlot hinterlassen hatte. Ausbau 12 Monate in Barriques, davon etwa 40% neu. Und was diesen Wein so interessant macht, ist die Spannung zwischen Herkunft und Umständen. Pauillac auf Kiesböden mit Lehm- und Sandanteilen direkt am Fluss. Mit dem kühlen Atlantikeinfluss und den wärmespeichernden Kieseln. Die Reserve kommt traditionell aus den jüngeren Reben und den etwas weniger privilegierten Parzellen. Und doch schmeckt man hier die DNA des Grand Vin. Die Präzision, die florale Note, das Graphit, die seidige Textur. 2021 hat dem Wein eine gewisse Schlankheit und Frische verliehen, die in wärmeren Jahren manchmal fehlt. Er ist zugänglicher als früher, als viele seiner Geschwister, hat aber genügend Struktur, um 10 bis 15 Jahre zu reifen. In einer Zeit, in der Zweitweine oft als kleine Brüder abgetan werden, zeigt der Pichon Comtesse Reserve 2021, was möglich ist, wenn Selektion, Handwerk und eine klare Vision zusammenkommen. Kein Kompromiss, sondern eine eigenständige Stimme. Er trinkt sich jetzt schon mit viel Freude. Und mit etwas Flaschenreife wird er noch runder, die Tannine weicher und die Aromen noch komplexer. Und dieses Weingut steht für Kontinuität und Wandel zugleich. Von den Frauen, die es im 18. und 19. Jahrhundert führten, hin zum Röderer-Team, das es in die biologische Zukunft führt. 2021 Reserve ist ein Kind des Übergangs. Geboren in einem schwierigen Jahr, geformt von strenger Selektion und einer Philosophie, die Qualität über Volumen stellt. Ist kein lautes Statement-Wein. Es ist ein stiller Beweis, dass Pauillac auch in einem schwierigen Jahrgang Eleganz, Frische und Charakter liefern kann. Ein Wein zum Langsamtrinken, zum an die Kiesböden, den Fluss und einen traditionellen Bordeaux mit moderner Interpretation zu denken. Und dann grinst er dich an, weil guter Bordeaux manchmal genauso schmeckt. Nicht laut, sondern klar. Nicht schwer, sondern lebendig. Nicht groß, sondern wirklich gut. Die Comtesse hätte es begrüßt. Und der 2021er Reserve dankt es mit jedem präzisen, saftigen, absolut stimmigen Schluck. Vielen Dank, dass ihr es 2021 gewagt habt und diesen großartigen Wein abgefüllt habt. Dem Hause Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Und wenn dich dieser Wein interessiert, schau einfach in die Shownotes. Dort findest du den Link zum Bezug.
Was ist sonst für dich wichtig? Also auch wenn du jetzt im Restaurant bist und du siehst, dass Weinservice gemacht wird, ist die Temperatur für dich wichtig? Ist Lüften, Dekantieren? Ja,
mit Abstand, finde ich eine wichtige Sache, Temperatur.
Okay.
Mit Abstand.
Und eher Kalttrinker, Warmtrinker oder?
Naja, kommt natürlich auf den Wein an. Ich finde in der Regel, dass die meisten Weißweine zu kalt im Glas kommen und die meisten Rotweine zu warm.
Ja.
Nicht natürlich überall. Es gibt natürlich genug Läden, wo die das richtig gut im Griff haben. Aber so in der Regel habe ich oft, dass die Weißweine zu kalt und die Rotweine zu warm. Und ich kühle eigentlich fast alle Rotweine auch runter. Natürlich nicht eiskalt, aber auf jeden Fall leicht runtergekühlt. Und ich bin beim Weißwein auch, der darf für mich ruhig ein bisschen Temperatur haben. Ja, Schaumweine nicht. Schaumweine schon natürlich schon kalt sein. Nicht gefrierfach kalt, aber schon kälter. Mhm. Aber so Temperatur finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Und sonst Weinservice. Oh, was mich immer... ist es absolut unwichtig eigentlich, aber trotzdem nervt es mich manchmal, wenn die Kapsel nicht gescheit abgeschnitten wird.
Okay.
Das ist so ein dummes Ding. Irgendwie, ich will mir dann natürlich auch nicht beschweren oder so, wenn ich das sehe, aber irgendwie habe ich gemerkt, das löst sowas in mich auf, wenn ich das so sehe, wenn die Kapsel so vergewaltigt wird.
Ja.
Das mag irgendwie nicht. Das ist absolut unwichtig für deine Wein-Experience, Wein-Erfahrung. Der Wein schmeckt nicht anders dadurch, aber das mag ich nicht. Das
hat was mit Aufmerksamkeit zu tun, finde ich, auch von demjenigen, genau, der die Kapsel abschneidet, wie sorgsam er damit umgeht, wie behutsam er mit dem Wein auch umgeht oder ob er es einfach nur runterreißt und dann irgendwie gedankenlos abschneidet. Ja, daher finde ich das gar nicht so verkehrt. Das sind so diese unbewussten Wahrnehmungen, die man die ganze Zeit hat. Und wo man sich dann, also wo man den Wein dann auch gut aufgehoben fühlt in dem Augenblick.
Ja, gut, hast du recht. So habe ich so weit halt nicht gedacht, aber da hat es wahrscheinlich was damit zu tun.
Ja.
Schneidest du unten oder oben unten. Dein Kapsel?
Immer unten.
Ja, ich auch. Ja. Ich auch immer unten. Aber da auch, weil auch da ist es völliger Quatsch, es macht überhaupt keinen Unterschied, aber auch da habe ich gemerkt, innerhalb auch der Weinszene, gibt es unterschiedliche Meinungen. Der eine macht oben, der eine macht unten. Letztendlich ist Wurst, ich schneide auch immer unten.
Oben ist einfacher.
Weißt du, oben ist einfacher, aber gibt es da, weil ich bin, das heißt Sommelier-Podcast, vielleicht ein bisschen blöd, das jetzt zu sagen, aber ich sehe mir selbst nicht als Sommelier. Ich bin kein gelernter Sommelier. Natürlich kenne ich mit Wein, würde ich mir sagen, relativ gut aus, würde ich behaupten. Aber mit Service und so, als ich auch mal im Restaurant gearbeitet habe, die Serviceleitung, Restaurantleiterin, Sommelier, die haben immer gekotzt, dass ich mal gedacht habe, ich muss im Restaurant mal was machen, weil du bist überhaupt kein gelernter Sommelier, immer war es Chaos. Was wollte ich fragen? Ah, genau. Gibt es da ein richtig und falsch, wenn man Sommelier, wenn man gelernt Sommelier ist, lernt man unten oder oben oder?
Gibt es da eine Regel? Weißt du das? Es gab mal eine Regel und die Regel war doch zu Zeiten, als du Bleikapseln hattest, die Kapseln einen Bleianteil hatten, weil manch einer gesagt hat, wenn dann ein Tropfen über die Kapsel läuft, in den Wein kommt, dann würde der oxidieren, beziehungsweise würde der Wein dann verfälscht werden. Okay. Und das war so das Ursprüngliche. Dann hygienische Punkte, dass halt sich unter der Kapsel halt Schmutz ansammeln kann. Und wenn du es oben abschneidest, dann kann es immer noch sein, dass der Wein über den noch befindlichen Schnittrand läuft und dann ins Glas kommt und somit Bakterien mit reinnimmt. Das war eben so ein Argument, wo man sagt, darum ist es darunter abschneiden oder auf dem auf diesem Wulst direkt in der Mitte, aber das kriegen die wenigsten gerade hin, könnte man abschneiden, aber unten ist die eigentlich in dem Sinn sichere Sache. Ist halt nur schwierig. Ja,
man kann ansetzen, ne?
Ja, du kannst ansetzen, kannst rumziehen. Wenn du es manchmal aufreißt, also wenn dein Messer nicht scharf ist oder sonstiges, dann kann es trotzdem unsauber aussehen, das ist dann schade. Und wenn du halt oben schneidest, dann hast du noch eine zweite Chance, indem du halt das zweite Mal dann unten schneidest, dass du trotzdem einen glatten Schnitt dann letztlich dabei bekommst. Aber
ja, genau. Also das ist, ja, genau, das ist, weil du gefragt hast, das ist so ein Thema, weil du vorher auch noch von Dekantieren, Karaffieren und so gesprochen hast. Ach, das überlasse ich oft wenn ich den Wein nicht kenne oder nicht unbedingt den Jahrgang kenne, überlasse ich das im guten Laden, wo ich weiß, okay, da arbeiten Leute, die sich wirklich gut auskennen, dann überlasse ich das immer der Sommelier. Ich meine, ich gebe auch wirklich gerne dann eine Kontrolle ab. Natürlich suche ich mir gerne selbst einen Wein aus, aber ich liebe es auch in den Laden zu gehen und wo ich weiß, okay, das sind absolute Profis hier und empfehle mir doch mal was. Mach den Wein, bereitet den Wein so, wie du es für passend findest. Ich hasse das auch, wenn man dann irgendwie da hingeht und dann sogar, natürlich weiß ich, was mir schmeckt, ja, aber vielleicht gibt es Sachen, die mir schmecken, die ich noch nicht kenne. Das überlasse ich in der Sommer und mit Karaffieren, Dekantieren. Ich finde in der Regel beim Weißwein oder auch beim Rotwein eigentlich egal, junge Weine haue ich fast immer in der Karaffe, weil was soll da passieren? Ja, der Wein wird nicht davon sterben. Das tut meiner Meinung nach fast alle Weine gut, junge Weine, um die einfach mal kurz an der Luft zu geben.
Ja.
Und bei ältere Jahrgänge, da überlasse ich eigentlich immer der Sommelier der Wahl. Und wenn ich zu Hause ältere Weine trinke, dann bin ich eher echt ein Freund davon. Die trinkt man doch in der Regel nicht unbedingt spontan. Man zieht nicht mal spontan, Dienstagabend ziehe mal einen 30 Jahre alten Wein auf. In der Regel passiert es bei mir nicht. Also die bereitet man dann einfach vor. Und dann bin ich eher ein großer Freund davon, die einfach natürlich zu belüften oder zu entkorken und es einfach normal oder langsam entwickeln zu lassen. Aber junge Weine haue ich eigentlich fast immer in die Karaffe.
Wenn du ein Restaurant für einen Weinabend aussuchst, suchst du dieses Restaurant wegen dem Sommi, wegen der Person oder wegen der Weinkarte aus? Was ist dir da wichtiger?
Die Weinkarte mit Abstand.
Die Weinkarte, okay.
Ja, die Weinkarte. Ich meine, es gibt nur, ich muss auch ganz ehrlich sagen, da ich kenne auch wenig so Sommi. Ich könnte zum Beispiel jetzt nicht sagen, wo es zum Beispiel mit Köche so ist, von euch will mal bei Clemens Rambichler essen, ne, sowas. Ja. Was man mit Köche doch öfter hat, habe ich nicht so, und es ist auch überhaupt kein Desinteresse oder so, aber ich habe nicht so von, ich würde mal gerne bei dieser Sommelier, doch, eine gibt es, ich würde mal gerne, aber da war ich noch nie, ich würde mal gerne die Bärbel bringen zum Beispiel, da habe ich schon so viel Gutes gehört und auch viele Freunde von mir haben gesagt, hey, die macht immer so krasse Sachen, so krasse Pairings,
okay.
Das wäre schon mal cool, aber da war ich noch nie, aber sonst habe ich da nicht, gehe ich eher für die Weinkarte. Und mir ist es auch sehr wichtig, das nervt manche andere Leute manchmal auch ein bisschen. Ich lasse mir auch eigentlich immer, wenn die Weinkarte nicht online ist, lasse ich mir die auch immer vorher schicken.
Ja.
Und nicht unbedingt, weil das nervt mich manchmal auch, dass die Leute dann das, dann kann ich alles vergleichen, Preisen checken und so, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nur darum, das, wenn ich dann mit Freunden oder wenn Leute da essen gehe, dass ich nicht erstmal eine Stunde away from keyboard bin, dass ich einfach dann eine Stunde lang nur diese Karte mich anschaue, obwohl wir eigentlich einfach schön was gemeinsam essen wollen, weißt du? Ja. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich mir die Weinkarte schicken lasse. Ja, die schaue ich mir dann entspannt an. Mir nervt es auch immer richtig hart, wenn Restaurants sagen, ja, ich schicke die Weinkarte nicht, dann wäre es für mich auch schon oft, dass ich dann denke, ja, ich habe überhaupt keine Lust, bei euch essen zu kommen. Intellektuelles Eigentum von der Sommelier und irgendwelche Quatsch. Preis.
Gab es Argument mal? Ist ein intellektuelles Eigentum?
Ja.
Ah, okay.
Und ich habe schon mehrmals erlebt, und das muss ich sagen, ich habe das oft in der deutschen Sterngastronomie schon öfter erlebt, dass die sagen, wir schicken die Weinkarte nicht vorher. Und ich habe es in anderen Ländern noch nie gehabt. Noch nie. Aber immer gefragt, kriegt man eine Weinkarte, fertig. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, aber ich habe es hier schon ein paar Mal erlebt, ja.
Okay. Hast du auch schon mal ein schönstes Restaurant-Erlebnis mit Wein, wo du sagst, wow, so wie das damals war, also wie die es gemacht
schönstes?
Haben, oder ja, genau, oder was da passiert ist, oder irgendwas, was dich nachhaltig beeindruckt hat?
Ja, ich bin immer ein was ich liebe, ist, wenn man, ich mag es, wenn irgendwie man Weinkarte liest und Obwohl das vielleicht dann nicht unbedingt ist, Weinkarte, die ich dann zusammenstellen würde, was auch wurscht ist, weil man jeder hat seinen eigenen Ansatz. Aber wenn ich weiß, okay, da hat jemand sich wirklich Gedanken gemacht und das ist nicht irgendwie zusammengewürfelt. Ich bin auch ein großer Freund davon, zu sagen, fokussiere dich auf bestimmte Punkte, Anbaugebieten und nicht, man muss nicht alles haben. Weißt du, zum Beispiel, wir haben kein Bordeaux. Warum nicht? Weil ich finde, wenn man Bordeaux anbietet, muss man natürlich eine Bandbreite an Bordeaux anbieten. Im Optimalfall natürlich mit Jahrgangstiefe und das können andere viel besser. Fokussiere dich auf bestimmte Sachen. Ich habe, um deine Frage, ich hab so viele coole Weinerlebnisse gehabt. Das ist, jetzt fällt mir, so zwei, drei Sachen, die mir spontan einfallen, als wir vorher auch von tollen Anbaugebieten geredet haben in der Südsteiermark. Da war ich in wie hieß es nochmal? Gasthaus Maitz oder Mainz, Maitz, ja, von Weingut Maitz. Da war es ein Gasthaus bei denen, Wirtshaus, und da arbeitet, ich glaube, der hieß René. Richtig, richtig toller, begeisterter Sommelier. Und ich bin da mit meinem Dad, wir bestellen da einfach schön die Wirtshausklassiker bei denen und berat uns doch einfach mal zwei Weine, am liebsten ein bisschen gereift, weil mein Vater trinkt nicht gern junge Weine. Und dann kam der mit einem trockenen Muscateller, ich weiß nicht mehr, der Produzentin gibt es auch nicht mehr. Der war 20 Jahre alt
Wow.
und das sind da so Momente, der Wein war, der war grandios, ja,
Ja.
der war echt grandios. Ich hätte natürlich niemals einen 20 Jahre alten trockenen Muscateller bestellt, aber der Wein war richtig geil. Ja,
Cool.
und das war so ein Moment, dass ich denke, ja geil, deswegen gehe ich in ein tolles Restaurant, Wirtshaus, deswegen lasse ich mir beraten von Leuten, die über dieses bestimmtes Anbaugebiet oder wo die krasseste Ahnung haben. Das war wirklich total toll, was mir jetzt gerade so einfällt. Und ich mag es auch einfach grundsätzlich immer, wenn einfach natürlich die Weine auch fair kalkuliert sind. Ne? Das ist, was mich echt stört an. Ich weiß nicht, ob es auch wirklich ein deutsches Thema ist. Ich glaube schon, weil in Frankreich, Spanien hat man diese Probleme nicht, dass die Weine einfach absolut überteuert alle auf die Karte kommen. Und ich glaube schon echt dran, dass. Das war auch bei uns immer schon der Philosophie. Natürlich gibt es andere Kostenstrukturen und können nicht alle gleich kalkulieren. Aber bei uns sind die Preise zum Beispiel immer so Bruttoeinkaufspreis mal zwei, mal zweieinhalb, richtige Raritäten vielleicht mal drei. Aber natürlich hat man eine niedrige Marge pro Flasche, aber da wird einfach viel mehr getrunken. Ja? Statt dass die Leute ein, zwei Flaschen trinken, trinken die halt fünf. Also das ist mir sehr, sehr wichtig. Und davon gibt es, da gibt es so viele Beispiele. Aber in der Regel, mein absolutes, wenn du sagst, okay, was ist für dich der perfekte Weinabend in der Gastronomie? Das ist von Essen. Ich liebe so Bistro-Essen, ja. Einfach, aber richtig gut. Und dann mit einer richtig, richtig tollen Weinkarte. Fine Dining macht man natürlich auch mal zwei, drei, vier Mal im Jahr, wie man so Lust hat. Aber die schönsten Abende habe ich immer in so Bistro-Style essen mit gestörter Weinkarte. Weil dann geht's, ja, weil dann geht's eher auch um, dann geht's auch um den Wein. Das Essen ist lecker, ist aber einfach Bock so zu essen. Aber wenn es zu viel, ne, wenn man so Fine Dining hat, muss man zu viel aufs Essen fokussieren, dann noch den krassen Wein dazu und dann wird man sich auch noch mit seinen Freunden, Gästen und so unterhalten. Und dann bin ich oft überfordert, wenn es zu viel
Glaube ich,
von allem ist.
ja. Mit wem würdest du gerne mal einen Wein trinken? Hast du jemand, wo du sagst, egal ob tot oder lebendig, historisch oder aktuell, berühmt, bekannt oder total unbekannt, mit dem du mal einen Abend verbringen würdest und 18 Flaschen Wein trinken würdest?
Deswegen würde ich mal einen Wein trinken. Ich würde sehr, sehr gern mal mit meinem Urgroßvater Wein
Ah, herrlich,
trinken,
ja. Super Idee.
weil ich den, ich habe ihn nicht gekannt, ich
Ja.
kenne ihn nur aus Geschichten von meinem Vater und da muss wohl eine sehr markant interessante Persönlichkeit gewesen sein. Mit einem sehr, sehr guten Weingeschmack. Also da hätte ich mal echt Lust drauf. Und so von bekannten Menschen würde ich echt mal gerne. Ich weiß zum Beispiel Ed Sheeran, der liebt guten Wein.
Ja.
Und es ist nicht unbedingt, dass ich ein krasser Ed Sheeran-Fan bin oder so. Natürlich kennt man seine Musik und so, aber ich hätte schon Lust, mit ihm mal einen Wein zu trinken, weil ich glaube, auch jetzt ein lustiger Kerl ist. Und dann würde ich noch gern mal mit Jimmy Butler einen Wein trinken.
Okay.
Das ist ein Basketballspieler aus den USA, sehr, sehr guter sogar. Und der ist auch so ein krasser, krasser Weinfreak. Und ich bin mir noch nicht so 100% sicher, ob er, ich glaube aber schon, der hat natürlich ein Vermögen und dann ist es natürlich viel einfacher, sich in bestimmte Themen reinzufuchsen und einfach, wenn man einfach alle Weine kaufen kann, die man will. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass er schon echt das nicht nur macht, um irgendwie so zu posen oder schau, wie fancy ich bin mit toller Weine.
Ja.
Ich glaube aber schon, wenn ich so Interviews, so Weininterviews und so mit ihm, dann, dass er auch wirklich so diese Begeisterung für dieses Thema
Ach,
hat.
sehr
Also,
witzig, schön.
ja, so die drei. Aber am allerliebsten mit der Urgroßvater würde ich mal
Ja,
gerne einen
toller
Wein trinken.
Gedanke.
Oder
Wow.
mehrere Flaschen, ja.
Ja.
Ja. Und bei dir?
Bei mir, ich würde Wein mit Menschen trinken, wo der Wein zum einen die Menschen öffnet. Weil ich, also auch losgelöst vom Alkohol, es geht mir gar nicht so sehr um den Alkohol, dass dann irgendwelche Barrieren durchbrochen werden oder irgendwelche Gedankenmuster aufgelöst werden, sondern mehr, dass der Wein inspirierend wirkt und man sich dann über die Flasche, über Themen unterhalten kann, wo man die Zeit braucht, die Wein einschenkt. Weil Wein trinkt man meistens langsamer, man nimmt sich automatisch Zeit, man nimmt sich mehr Zeit zum Reden. Selbst wenn du eine Flasche trinkst, dann trinken die wenigsten diese Flasche irgendwie in 10 Minuten leer, sondern man nimmt sich dann irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder wie,
Passiert mal,
naja, oder
aber
wie
ja.
Tage und Tage, ne? Aber meistens hat man ja dabei auch Zeit und die Gespräche werden entweder richtig lebendig, wenn du was Frisches, oder eben sehr ruhig und besinnlich. Und so jemand, sei es ein Künstler, sei es ein Schriftsteller, sei es irgendwie ein Denker in irgendeiner Form oder jemand, der Ruhe in sich trägt und die im Wein auslässt, das finde ich total reizvoll. Und da gibt es etliche Personen, also egal, ob das jetzt ja, Schriftsteller sind oder Komponisten oder Musiker oder, aber ich glaube schon Künstler. Ich würde mit Künstlern gerne trinken, viel mehr trinken. Und ja, das eigentlich Sinnliche im Wein herausarbeiten. Das ganze Gegenteil von Sinnlichkeit ist ja
Ja.
was Digitales. Siehst du beim Weinhandel, siehst du bei euch irgendeine Chance für Digitalisierung? Fehlt das? Macht ihr das? Braucht ihr das?
Ja gut, brauchen tut man das natürlich in der heutigen Zeit immer.
Aber nimmst du dem Wein so ein bisschen den Zauber, wenn man anfängt, digital zu werden? Oder sagst du,
Was meinst du da genau damit?
um es zu vergleichen, vielen nimmt das Buchlesen den Zauber, wenn sie E-Books lesen. Also, dass sie
Ah, das ist bei
dann,
mir genauso zum Beispiel.
ja,
Ja,
also, dass sie
ja.
sagen, das hat für mich nichts mehr mit Buchlesen zu tun. Und wenn man Wein digitalisiert, wenn man Weinkarten digitalisiert, wenn man
Ah, so, okay.
KI-Empfehlungen bekommt, wenn man das Ganze aus diesem Analogen herauslöst, dann hat das für viele nichts mehr mit diesem Haptischen des Weintrinkens zu tun. Geht es dir da genauso oder siehst du da Chancen, wo du sagst, das wäre toll, wenn wir sowas bei uns in der Weinbranche hätten?
Ich bin grundsätzlich ein großer Freund von Digitalisierung, aber wenn du jetzt gerade so das Beispiel genannt hast von zum Beispiel auch diese Weinkarte digital, wenn ich im Restaurant oder Weinbar bin und ich kriege ein iPad, sowas mag ich zum Beispiel total nicht. Ja?
Ja.
Ich liebe es einfach zu blättern, zu schauen. Es ist oft natürlich für die Gastronomen natürlich einfacher, es ist einfacher zu pflegen. Aber ich finde es für den Gast einfacher, wenn es eine Oldschool-Weinkarte ist, weil auch wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe einen Wein von Seite 4 und einen Wein von Seite 10 und man will einfach nochmal kurz so vergleichen, ne, Jahrgänge oder was ich weiß, dann kann man natürlich viel einfacher das einfach in ein Buch oder Heft
Das
viel besser mal
stimmt.
umschlagen schnell.
Ja.
Es ist für mich praktischer.
Das ist richtig katastrophal, jetzt wo du es sagst. Also das kam mir noch nie in den Sinn, aber wenn du dein iPad vor dir hast und mit einer Weinkarte hast du dann so deine Finger, deine 10 Finger dann irgendwie da drin, sagst hier,
Genau.
soll ich den Riesling
Genau.
Cabernet nehmen, soll ich den, keine Ahnung, Vermentino nehmen, soll ich den Burgunder nehmen, was trinke ich da? Und dann blätterst du hin und her. Und wenn der Sommelier dann noch seine Empfehlungen ausspricht, meistens zeigt er ja auf dem Wein, auch um auf den Preis aufmerksam zu machen, dann, wenn es ein bisschen exponiert oder wie auch immer ist, und blättert die Seite auf. Ja. Und sowas ist ja richtig grottenumständlich mit dem iPad. Weil du kannst nicht über die Suchfunktion gehen, genau, und schiebst dann hin und her und das ist alles. Das stimmt. Das hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm, aber ja, da geht nichts über eine haptische Weinkarte, über eine gedruckte Weinkarte.
Genau, und das ist natürlich schon, Fehler, das kann man natürlich viel einfacher Fehler machen und das war bei uns natürlich auch, das war immer so ein Pain auch, weil man muss da gefühlt, ich habe große Respekt für Gastronomen, die, wo der Weingart immer aktuell ist, und wo, es kann natürlich mal sein, dass ein, zwei Flaschen ausgetrunken sind, aber das im Griff zu haben, ist natürlich schon ein riesen Herausforderung.
Ja, weil die ausgetrunkene Flasche wird sofort wieder bestellt, ne? Das ist ja, die Flasche ist mittags ausgegangen und abends wird die bestellt, wo man, das ist so Murphy's Law.
Genau das. Ja. Und wenn natürlich, ich bin da auch, wenn ich dann ein, zwei Flaschen bestelle, sind aus, denke ich, okay, passt schon, wir kennen das alle. Aber ich war auch mal im Restaurant, wo die erste 5 Flaschen, die ich bestellt habe, ausgetrunken sind und das kann halt nicht sein. Genau, also das ist auf jeden Fall, was Digitalisierung angeht, was Weinkarte mag, das gar nicht. Sonst ist natürlich, weil du vorher gesagt hast, nimmt mir das irgendwie was von der Weinromantik oder so weg oder so wie mit dem Buch. Ja, ich weiß nicht wie, ich glaube schon, dass Online oder Digitalisierung auch sehr viele Chancen bietet, um auch Sachen besser zu erklären. Wenn man zum Beispiel auch schon Instagram oder Social Media grundsätzlich anschaut, wie viele Leute es gibt, die jetzt irgendwie Wein vermitteln über Social Media.
Ja.
Und man kann da natürlich von halten, was man will. Da gibt es natürlich für jeder bestimmte Persönlichkeiten, Seiten, die man gern anschaut und andere, die dich vielleicht die nicht so magst oder manche Personen, die dich auch vielleicht nerven. Aber trotzdem wird es viel einfacher vermittelt. Ich finde auch, dass dieses ganze Weinthema ist auch viel mehr aus diesem, ja, wie nennt man das, diese Nische oder diese bestimmte Ecke gekommen. Also es macht es viel zugänglicher
für manche Leute. Man kann es mit Lifestyle verbinden, man kann es mit Kulinarik generell, man kann es mit Reisen verbinden, kann das darstellen. Und ich finde, es haben mehr Leute die Chance, etwas darzustellen, weil man muss nicht unbedingt sich selber darstellen. Man kann auch Wissen vermitteln. Und Wissen wurde noch nie so unkompliziert vermittelt, wie im Augenblick durch Social Media.
Genau das.
Dass man halt einfach sagt, okay, das ist halt La Mora in Piemont, weil du das vorhin erwähnt hast. Und genau darum ist dieses Dörfchen so super und darum hast du dort die und die Eigenschaften, die Weine, die dort herum entstehen. Und an diese Informationen früher zu kommen, auch wenn es ein bisschen oberflächlicher ist, auch wenn es im Prinzip nur angekratzt ist, besser als gar nicht zu vermitteln.
Natürlich. Und das Geile ist die Vielfalt, weil es gibt natürlich viele Kanälen, Accounts, die halt dieses Basiswissen oder so vermitteln, oder halt diese Lifestyle-Experience von Wein. Super, finde ich super. Bringt mehr Leute dazu, Wein zu trinken. Und dann gibt es natürlich auch genug Seiten für Freaks so wie wir, wo wir richtig uns ausnörden können mit irgendwie einzelne Parzelle in Burgund oder weiß ich was.
Ja.
Und das ist halt geil. Es gibt einfach alles, Und das finde ich schon das Tolle an Digitalisierung.
Auch wie es manchmal dargestellt wird. Es gibt ja so einige, ich glaube Weinfolie oder so sind es, die Chassamorache zeigen und dann die einzelnen Lagen nochmal erklären. Ja. Also die poppen dann auf, man sieht, wo die sind. Und dafür hätte man früher dicke Bücher wälzen müssen. Also daher gibt es einige sehr, sehr interessante und spannende Accounts auf Instagram, die es richtig, richtig hochwertig machen.
Sehe ich genauso, sehe ich genauso. Und ich finde das... ich habe auch wirklich sehr, sehr viele auch so Freunde und so, die ja nicht so viel mit Wein zu tun haben, auch in den Niederlanden. Was wäre zum Beispiel dann, wie kann ich mir ein bisschen mehr damit beschäftigen? Und du, weil du jetzt angesprochen hast, mit Weinfolly, der sagt immer, hey, schau dich das an, wenn du Lust hast, kaufst du das Buch von ihr. Bin ich wirklich so richtig, richtig gut erklärt für Leute, die gerade so anfangen mit Wein. Ja, und finde ich wirklich was ganz Tolles. Oder auch in der deutschen Szene gibt es natürlich genug, da einen richtig, richtig guten Job machen. Ja. Digitalisierung ist natürlich total, total wichtig. Und auch wenn ich für mich zum Beispiel schaue, alle, nicht alle, aber das größte größten Teil von den neuen Weinen, die ich zum Beispiel für mich entdecke, das kommt alles über Social Media. Weil du hast vorher auch angedeutet, der Markt in USA, aber auch vor allem London, ist natürlich, die sind immer voraus. Und es gibt so oft, da folgt man natürlich so ein paar Sommeliers aus bestimmten Restaurants oder halt einfach so ein paar Händler. Und dann so komme ich eigentlich am meisten auch an so neue Ideen, immer via Social Media. Von ey, da sieht man immer mal wieder in bestimmte Kreise, oh, die trinken immer diese Betrieb aus, sagen wir, Toskan. Oh, interessant. Schaue ich mal, ob ich mir das irgendwo besorgen kann und dann probiere ich das mal. Und ja, das ist vor allem für die internationale Weine, Deutsch natürlich nicht, das läuft bei uns ein bisschen anders, aber für die internationale Weine
großartig,
komme ich eigentlich so immer zu neuen Ideen. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, Digitalisierung, Social Media, sehr, sehr, sehr wichtig. Ja.
Was ist Wein für dich, wenn du es in ein Wort pressen möchtest?
Genuss.
Genuss.
Genuss, mit Absatz Genuss. Genau, das ist ein Wort, wär Genuss.
Cool. Hast du irgendwelche Pläne, Wünsche, Gedanken, irgendwas, was man von dir noch erwarten kann? Oder bist du erstmal im Laurenz zufrieden, froh und happy und es läuft alles, wie es läuft?
Ich bin nach wie vor mega, mega happy.
Aber auch schön, ne, dass du es, eine Anzeige, du hast es gefunden und kernverliebt, schockverliebt.
Ja, war natürlich, ist natürlich ein Prozess gewesen. Ja. Am Anfang war es natürlich nur, ist man nur Aushilfe und hat man einfach letztendlich da, ist man jeden Samstag dahin gefahren, um sein Geld zu verdienen. Aber mittlerweile ist es schon, ich kriege oft die Frage, ob es mein Laden ist. Und das ist auf, ich sage immer so, das ist auf Papier, finanziell nicht mein Laden, aber für mich fühlt es wie mein Laden. Mhm. Und ich arbeite auch oder ich bin ja Führer, aber ich mache das halt so, als ob es mein Laden ist. Es ist mein Baby, obwohl es finanziell nicht mein Baby ist.
Ja.
Bin ich auch sehr, 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 sehr dankbar davor und alle Kontakte, die ich dadurch jetzt gemacht habe. Und also ja, ich bin da erstmal total happy. Ich habe auch überhaupt keine Pläne, um da irgendwie was zu ändern. Bin einfach froh, so weitermachen zu dürfen und einfach weiterhin geile Weine zu kaufen, mir mit Leuten zu teilen. Was ich schon im Moment, wir haben noch ein bisschen so ein Nebenprojekt, was ich vielleicht noch mal kurz erwähnen möchte. Ich habe mit zwei Freunden, mit dem Christoph und dem Michel, haben wir auch ein Projekt, das heißt Champagne 2000. Das dauert vielleicht ein bisschen zu lang, aber ich fasse es mal ein bisschen kurz zusammen. Wir haben vor, denke ich, 6, 7 Jahren mal angefangen, so eine Champagnerveranstaltung zu organisieren. Das war hier ganz in Mainz, ganz einfach hier im Hinterhof, weil wir immer gerne Schaumweine trinken und haben gesagt, hey, lass du einfach mal eine Party schmeißen, bisschen Musik, bisschen Essen und bisschen Champagner, das war es halt. Und ja, das ist eigentlich immer größer geworden. Haben wir jetzt schon relativ viele Veranstaltungen gemacht, auch in mehrere Städte. Und das wäre schon so ein, das ist auch so, das ist wirklich mal so mein kleines Baby und das ist eine schöne Abwechslung zum meinem Job im Laurenz, dass ich mir da auch schön darum kümmern kann. Und ja, da haben wir jetzt vor 1,5 Jahren auch eine Firma davor gegründet. Da gibt es Merchandise, T-Shirts und das nächste Event ist jetzt am 12.07. geplant in Darmstadt bei unseren Freunden von Venus Central, bei Lasse und Sebastian. Und mal ganz kurz zum Veranstaltung. Es gibt immer vier offene Champagner. Es gibt dann irgendwie so 10 Sachen, die man als Flasche trinken kann. Es gibt immer irgendwelche so Comfort, Fastfood Essen, aber auf einem hohen Niveau. Da läuft immer irgendwie Elektro oder Hip-Hop. Und das hat eine Party und es gibt nur Champagner und nicht, weil es irgendwie, weil wir nur Champagner trinken, aber weil wir einfach diese das Champagner ein bisschen aus dieser Snob-Ecke wegholen wollen. Und ja, das ist so unser kleines Baby, was wir jetzt ein bisschen mehr aufbauen wollen. Also das ist auf jeden Fall für die Zukunft, wird da noch mehr passieren. Aber sonst bin ich mega glücklich hier im Laurenz und ja, ab da im Moment auch, ja, das würde ich einfach gerne so weitermachen, ich bin einfach zufrieden, ja, und oft wird das so negativ, zufrieden heißt ja nicht, dass man keine Ambitionen mehr hatte, so. Natürlich schon, aber ja, ich finde es einfach geil, wie es jetzt ist. Ich lerne viele neue, coole Leute kennen, kann viele geile Weine probieren. Wir sind schon, das wird oft vergessen, so wie wir alle mit Wein arbeiten, aber schon privilegiert, dass wir schon wirklich unsere Leidenschaft, mit unserer Leidenschaft, unser Hobby arbeiten können. Vielleicht ist es für mich dann nochmal ein bisschen besonderer, weil ich auch die andere Seite irgendwie gesehen habe, aber das ist schon was sehr, sehr Besonderes und das müssen wir nicht immer als selbstverständlich, wie hat man das, wahrnehmen.
Das war genau diese Gratwanderung zwischen extremer Authentizität und richtig gewagter Gedankenfrechheit. Danke, Bas. Genauso habe ich mir dieses Gespräch vorgestellt, genauso habe ich dich eigentlich bisher erlebt. Genauso sollte Wein gelebt werden. Ihn ernst nehmen, aber nicht verbissen. Freude dran haben, aber das nicht zu leicht betrachten. So sollte nicht nur Weinbar, so sollte nicht nur Weinhandel, so sollte Wein im Gesamten betrachtet werden. Eine unglaublich großartige Folge, ein tolles Gespräch. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Vielen Dank, dass du dieses Format bereichert hast. Und noch ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle bei der Schlumberger Gruppe. Mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, natürlich Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Dafür, dass sie an unserer Seite sind, dass sie uns begleiten, dass sie dieses Format möglich machen und dass Bas unser Gast sein konnte. Dass ich auch in die nächste Woche denken kann. Und somit formuliere, nach dem Podcast ist vor dem Podcast, nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Und nach Bas van Resen reisen wir nach Düsseldorf. Es ist wieder Deep Dive Zeit. Und eine der spannendsten Weinregionen wartet auf uns, Georgien. Wen fragt man zu Georgien? Es gibt einige, die sich in dieses Thema reingearbeitet haben, aber kaum jemand kann es so leicht für sich, so unverkopft formulieren, wie der großartige Antonius Astoni Askites.
Hallo, mein Name ist Max Frenkel. Ich esse gerne und viel und trinke dazu. Ich bin also irgendwie Trinker, aber nicht die Art, die man am Bahnhof und in Parks findet, von der man peinlich berührt ist. Also zumindest nicht, bevor ich mit Bas essen war. Danach manchmal schon. Bas van Geisen ist ein Sonnenstrahl in einer der anstrengendsten Branchen und Umgebungen, die ich kenne. Und ich bin, wenn es nicht um Wein geht, beim Film, ich weiß also, wovon ich spreche. Denn wie überall, wo es auch nur ein bisschen um Geld geht, ist die Weinwelt oft geprägt von arroganten, unangenehmen Bumsbirnen, die das alles nur für Status machen. Mit der Leidenschaft einer Excel-Tabelle wird alles teuer gekauft, was irgendwo gut bewertet ist und mit dem man beim nächsten Weinabend mit dem PartnerInnen gut angeben kann. Dass Bas nicht so ist, das wisst ihr jetzt schon. Ihr habt ihm ja gerade eine Zeit lang zugehört. Bas lebt, Bas liebt und zu Gefühlen fähig sein ist ja bekanntlich eine der interessantesten und krassesten Sachen, die man machen kann. Bas liebt Wein, Bas liebt seine Freundinnen, Bas liebt Reisen, Bas liebt den Mount Everest mit einer Begeisterung und Detailtiefe, die sonst nur ein autistischer Teenager aufbringen kann. Bas liebt Gus Mavis und das Brabant-Lied, alles das macht ihn unendlich sympathisch, auch wenn ich bei Gus Mavis erst mich ein bisschen reinholen musste, ehrlich gesagt. Aber dazu gab es auf vielen Reisen, langen Autofahrten und darauf folgenden mindestens genauso langen gemeinsamen Abenden zum Glück mehr als genug Gelegenheit. Das alles macht ihn vor allem auch zu einem der krassesten Gastgeber und Berater, die ich jemals erleben durfte. Mit seinem ehrlichen Interesse und seiner ehrlichen Begeisterung für alles, wundersamerweise auch Menschen, hat er mich mehr als einmal überrascht. Ich erinnere mich an grandios chaotische gemeinsame Pop-Up-Sommelier-Abende im Contraire Berlin, an vollkommen absurde Reisen nach Lissabon und darauf folgende weitere Urlaubsreisen mit einem brasilianischen Barkeeper, den wir aufgegabelt haben, an abgebrochene Ausflüge zum Pferderennen, die wie auch immer mit Papayasalat geendet haben, an die ein oder andere Flasche Wein, die wir vielleicht nicht mehr gebraucht hätten und tatsächlich auch an 18 gemeinsame Bier an einem Abend in Lederhosen. Ja, wir hatten beide Lederhosen an. Ja, es gibt von allem Fotos. Danach fragt ihr ihn aber am besten einfach mal, wenn ihr ihn trefft. Irgendwo auf der Welt, auf irgendeiner Messe oder am allerbesten im Laurenz in Mainz zu Hause. Bussi, Bass, ich hab dich lieb und bis bald.